Schließen Sie die Tür.
Die ist zu. Nein, das Mikro ist zu fein. Ich höre es selber kaum.
Dann musst du den Gain hochdrehen.
Ich drehe dir gleich auch den Gain hoch, ich sag's dir.
Oh. Naja gut, wo waren wir stehen geblieben?
Echo 3 an Echo 7. Hahn Kumpel, kannst du mich verstehen?
Laut und deutlich, Lou. Was geht's?
Ich habe jetzt meine Runde hinter mir. Ich kann nirgends eine Spur von Leben entdecken.
Sanfte Grüße, liebe Freunde der Zuhörerschaft. Ich begrüße euch alle. Ja, so viel zum Intro.
Ja, wundervoll.
Echo 3 an Echo 7, Folge Nummer 48. Ach, wir werden alt.
Ja, wie ungewöhnlich, ja. Aber wie immer startete die Folge mit einem Intro von Michael, aber diesmal Michael Zimberg. Hi, Michi.
Servus.
So, ja, Max ist auch wieder zurück, habt ihr ja gerade schon gehört. Wunderbar, endlich sind wir wieder hier komplett am Start und das bleibt auch hoffentlich so.
Und jetzt gibt's schon wieder zwei von der Sorte.
Oh ja, richtig, ja, wir kommen immer in Doppelpack. Ja.
Immer zu zweit, sie sind nicht mehr und nicht weniger.
Ja, so ist es. Hat's auch nicht erwartet, ja.
Ich erwarte vieles.
Ja, oha.
Ich bin ein pessimistischer Optimist.
Oh ja, okay. Mhm. Für dich ist das halbe Glas immer voll, oder wie? Oder?
Auch das, aber ich rechne mit dem Schlimmsten und hoffe auf das Beste.
Oh, das ist wundervoll. Das sehe ich genauso. Ja gut, in der letzten Zeit ist viel passiert und Max, du warst doch ganz viel unterwegs auf deinem Haus- und Hoffest sozusagen. Die Wiesen.
Das Gras.
Ich hoffe nicht.
Wir haben uns sehr erstaunt festgestellt.
Ja.
Das ist auf der Wiesen.
Ja, eben.
Auf der Wiesen ist kein Gras mehr, so ähnlich wie bei Wacken, oder wie?
Ja, genau.
Wobei, das stimmt nicht so ganz. Es gibt sowas wie einen Kotzhügel, wo sich die ganzen Leute, die ein bisschen zu viel genommen haben, ja, wie der Name schon sagt, sich auskotzen können.
Aber nicht vom Gras, sondern vom Alkohol?
Hoffen wir mal.
Nein, ich will es nicht wissen. Oh je, ja.
Es ist auch tatsächlich eine der meistbelegten Übernachtungsmöglichkeiten in München. Zu der
wie
Zeit.
Der Kotzhügel auf der Wiesen, oder wie?
Mhm.
Ich dachte, das Käferzelt. Na gut. Ja, ich hoffe, ihr habt die Wiesen gut überstanden. Ich glaube, ihr wart ja beide mal da feiernd unterwegs, ne?
Genau so ist es, ja.
Ja.
Das hilft alles nichts, oder?
Habt ihr Maß gehalten oder habt ihr die Maß gehalten?
Wir haben nicht nur eine Maß gehalten.
Oha, na dann. Ja, da ihr ja beide recht frisch klingt, war es anscheinend nicht ganz so extrem.
Naja.
Oh, ich krieg da richtig Vietnam-Flashbacks, Alter.
Ja, ausgekatert.
Wundervoll, wundervoll, ja. Genau, und deshalb gehen wir jetzt frisch ans Werk, denn wir haben ja heute die wunderbare Aufgabe, uns mit dem Rest von Ahsoka zu beschäftigen. Wir hatten ja schon die ersten beiden Folgen besprochen nach der Sichtung während der Pressepremiere. Und dann hatten wir ja bei der letzten Folge zusammen mit Björn Beton und Nina Dreier auch schon den aktuellen Stand abgebildet. Da waren wir, glaube ich, bis Folge 6 gekommen. Also das heißt, die letzten beiden Folgen waren da noch nicht raus.
Würdest du wirklich sagen, dass es eine tolle Aufgabe ist?
Wir podcasten, wir reden über Star Wars, also grundsätzlich eigentlich schon, oder?
Wenn du meinst.
Okay.
Was raus muss, muss raus.
Nein, nein, alles was grob ist, muss raus.
Oder so.
Eieiei.
Und ein bisschen Schwund ist immer.
Genau. Aber lass uns doch mal kurz noch ein bisschen bei den Sachen bleiben, die in der Zwischenzeit passiert sind. Ich war ja, Max, du ja nicht leider und Michi, du auch nicht, auf zwei Conventions in der letzten Zeit. Also quasi back to back. Einmal war ich in Speyer letzte Woche.
Was, Arsch an Arsch?
Also vorletztes Wochenende war ja in Speyer das Science-Fiction-Treffen und ich hatte ja schon mehrfach gesagt, dass es erstaunlich voll war, denn als wir 2017 das letzte Mal da waren, da war das noch so eine gemütliche Familien-Con, da waren vielleicht so 1000, wenn es hochkommt, 2000 Besucher da, die sich auf diesem weitläufigen Gelände allerdings ziemlich verliefen auch, aber das hat sich in der Zwischenzeit zu einer extrem großen Veranstaltung entwickelt, an der viele, viele Leute teilnehmen und nach dem Wochenende wurden auch die Zahlen rausgegeben, es waren wohl über 18.000 Leute und das merkte ich am Samstagmittag dann sofort, als ich mit meinem Auto da angefahren kam und mich der erste Ordner dann direkt quasi vor mir die Schlange auf dem Parkplatz zumachte. Ja, ist voll. Ja, ich sag, wo soll ich hinfahren? Ja, fahren Sie zu dem Parkplatz vom Schwimmbad nebenan. Problem war, der war auch voll. Und dann musste ich noch irgendwie so 2 oder 3 Firmenparkplätze abklappern, die da in der Nähe waren, bis ich dann den Parkplatz gefunden hatte. Ja, es war.
Diese Parksünder hier, das ist schlimm.
Das heißt hier Parksünder, also da waren andere deutlich verdächtiger, die dann auf dem Grünstreifen auf den Parkplätzen parkten. Also es, ja, also es war ein unglaubliches Aufkommen an Blech da. Aber es war natürlich umso schöner, dass das Gelände richtig voll war mit Leuten und die Leute auch richtig Spaß hatten, denn das Wetter war gut und es waren so viele Kostümierte da, wie ich auf so ziemlich keiner anderen Convention bisher gesehen habe. Also das machte so von der Kostümdichte her, glaube ich, auch der Comic-Con schon Konkurrenz.
Wenn du es jetzt mit der FatCon vergleichen würdest, dieses Jahr im Mai in Bonn, was kannst du da für Vergleiche draus ziehen?
Naja, ist alleine erstmal die Location, ja. Das FatCon ist ja im Maritimo Hotel, das ist ja recht klein, gemütlich, also ich meine, wer das Maritim Hotel in Bonn kennt.
Gemütlich würde ich das jetzt nicht bezeichnen.
Die einen sagen so, die anderen sagen so, ja. Es ist ja ein, ja, eine Verhandlungssache, ja, aber ja.
Ich möchte, möchte mal erwähnen, doch, ich war das WLAN, hallo.
Ja, hast du einen Hotspot eingerichtet oder wie? Aha. Na toll, ja, immerhin einer, ja. Aber nee, das Maritim Hotel hat ja so eine ganz eigene, ja, Coziness, sage ich jetzt mal. Vielleicht ist es jetzt nicht wirklich gemütlich, aber es hat ja so ein Flair, dass man eben mit kleineren Räumen arbeiten kann, dass alles relativ konzentriert auf einem Fleck, also in einem Gebäude stattfindet und so weiter. Und das hast du eben in Speyer so gar nicht, weil du halt dieses weitläufige Gelände mit den verschiedenen Hallen hast. Du hast einen Veranstaltungsraum, du hast diese riesige Halle, wo die Busan, also das russische Space Shuttle drin ist, ja, und da war eben auch der Hauptfokus der Fangruppen. Ja, da waren die Mandos, die ja mich und Moritz eingeladen hatten, da hinzukommen. Mit denen waren wir abends auch noch essen und das hat richtig viel Spaß gemacht. Auch nochmal danke an Sven und seine Truppe. Die Jam Bass Yavin war natürlich da, ne? Die waren ja auch mit dabei beim Abendessen und ja, das übliche Programm eben. Wer war noch da? Die anderen Mandalorianer von der Beskar-Schmiede, die 501. natürlich, Saber Project hat, glaube ich, ziemlich alleine die Bühne bespielt, ja, und dann habe ich gestern Abend noch gesehen, das hatte ich ja gar nicht so mitgekriegt, dass es bei der Opening-Show auch noch eine, ja, so eine Jedi-Inszenierung von unseren Freunden von der German Bass Yavin gab, wo dann auch unsere Synchronsprecher mitgeholfen haben, also Hans-Georg Panscher, Kaya Marie Müller und der Wolfgang Pampel als Han Solo natürlich noch.
Ja. Die gibt's noch?
Ja, aber der macht ja nur noch, also der hat sich ja, glaube ich, so ein bisschen in den Ruhestand zurückgezogen, deshalb macht er nur noch ausgewählte Sachen, aber wenn der Georg mal so nett fragt, auf seine charmante Art und Weise, dann kann ja keiner Nein sagen.
Kriegen wir den eigentlich mal fürs Intro ran?
Ja, ich bezweifle es, ja.
Weil wir haben jetzt mehr als genug Text von Georg.
Das stimmt, ja. Aber Georg, den sehen wir ja auch wieder in Stuttgart, von daher, ja, mal gucken. Ja, und wie gesagt, die Kostümdichte war sehr hoch, es war überwiegend Star Wars Kostümierung, es gibt ja Fotos, ich hatte ja auf Instagram und Facebook einige Bilder geteilt, auch die Moritz gemacht hatte, da sah man ja durchaus viele, wie immer Imperiale natürlich, viele Mandos, also das, was in bekannt, ja, vielfältiger Zahl vorhanden ist, aber auch sehr viele Ahsokas liefen da tatsächlich rum.
War das dann ein Arschocker für dich?
Ich glaube, die Witze werden halt echt nicht besser werden.
Nee, ich glaube auch nicht. Ja, ist schon zu spät heute. Ja. Nein, aber das war kein Schocker, aber ich war trotzdem überrascht, weil das Cosplay an sich ist ja schon alleine wegen der Leku und der Montrals nicht ganz so leicht zu realisieren. Und man muss sich eben auch noch anmalen dafür.
Wie ein Oompa Loompa, meinst du?
Ja, so schön orange, ne?
Naja, was du als Tweelec eigentlich auch machen musst. Mit Blau dann oder Grün.
Ja, das stimmt, aber bei Twi'lek, da hast du eben, da kannst du ja noch meistens, wenn du jetzt nicht gerade als Ula oder Lin Mei rumläufst, kannst du ja noch ein bisschen mehr deine Haut mit Kleidung verstecken. Ja, und dann nur eben dein Gesicht oder deine Hände. Ja, Ayla Secura natürlich auch, ja. Aber es gibt ja auch hautfarbene Twi'leks, also,
Kid Fortuna.
Dewanawanga, richtig. Ja, aber das wollten wir ja sowieso nicht. Ja, wir haben nur die Kopfschwänze gesehen. Ja. Was?
Kein Kommentar.
Ja, genau. Also es war auf jeden Fall ein sehr schönes Wochenende und sehr viel Spaß und gerne wieder. Ich denke, nächstes Jahr werden wir auch mal mit mehr Leuten dahin fahren als nur Moritz und ich. Jo. Seid ihr schon ein bisschen traurig, dass ihr nicht da wart?
Nie.
Ja. Mei. Also die Vorfreude auf Stuttgart ist dafür umso größer, um es mal so zu formulieren.
Das freut mich sehr, ja. Ja, und dann war ich am vergangenen Wochenende noch in Bonn auf der MagicCon, die ja in ähnlicher Location wie die FedCon läuft und auch vom Setup und so weiter alles sehr ähnlich, nur halt alles, was eben im Fantasy-Genre abläuft, also von Harry Potter bis Herr der Ringe läuft da alles mögliche rum, von Verkleidungen.
Witcher wahrscheinlich auch noch.
Ja, Witcher, genau.
Was, Witchbitch?
Diesmal waren die Schauspieler aus Shadow and Bone ziemlich prominent da. Da habe ich auch ein paar von getroffen, weil ich habe da Nina besucht, die war wieder Betreuerin bei einem der Darsteller, ich glaube es war Callahan Scockman, und am Nebentisch saß dann noch Kit Young, den wir letztes Jahr in Stuttgart, glaube ich, auch schon getroffen hatten einmal, und ja, also es war interessant, und Daniel Wayman war auch da, der Stranger aus Ringe der Macht.
Ach.
Ja, genau, und er hatte jetzt nicht mehr ganz so lange Haare, aber der Bart sah noch genauso aus wie bei der Serie.
Aber wo wir schon mal dabei sind,
ja,
habe ich noch ein kleines Follow-up von der FedCon.
Oh ja.
Wir haben unseren lieben Gast hier, den habe ich nämlich mittlerweile dazu überredet bekommen, dass er sich demnächst mal Highlander anschaut.
Highlander, okay.
Es kann nur einen geben.
Das sowieso, ja. Hattest du mir nicht sowieso noch irgendwie gesagt, dass du Michi noch zu was anderem überredet hättest?
Was denn noch?
Es fängt auch mit Star an, glaube ich.
Ach ja, richtig, Andromeda wolltest du ihm zeigen.
Nein, erst wenn Stargate durch ist, und das dauert ja noch ein, ja, zwei, ja, Jährchen, ja, glaube ich.
Oha.
Also wir sind jetzt bei Staffel 3 gelandet. Bei SG1 war das jetzt, ne? Ich, ja, muss echt sagen, also wirklich, ich könnte es den ganzen Tag schauen.
Ich möchte mal gerne wissen, wie weit Moritz inzwischen gekommen ist. Der hatte doch nach der FedCon auch damit angefangen. Können wir mal in Stuttgart testen, wie weit ihr da vorgedrungen seid.
Ein Stargate-Quiz praktisch.
Mal gucken. Ja. Ja, auf jeden Fall, die ersten Kostümierten, die mir da in Bonn in die Arme liefen, waren dann die Mandos. Ja, also
es hat dieselben Mandos, die noch Max abgeführt hatten?
Oder? Nee, es waren nicht dieselben. Es waren tatsächlich waren es Michelle und Diana. Und dann kam der Sven auch noch herbei, also von daher. Ja.
Aber ich finde, wir sollten den Gag weiterführen.
Dass du immer von der Bühne abgeführt wirst.
Nee, dass ich beim nächsten Mal, wenn wir bei der Comic-Con sind, auf die Bühne geführt werde.
Ach so, ja, das können wir machen. Am besten noch in Handschellen.
Genau, außer Haft entlassen quasi.
Genau, viele Grüße übrigens von Hubert Zitt. Der war auch da mit seinem Sohn, der anscheinend großer Fantasy-Fan ist. Ja, und den werden wir bei Zeiten auch mal hier in den Podcast einladen. Ja, dann war ich natürlich noch mit Christian im Stream ein bisschen. Wir haben gequatscht über die, ja, vergangenen Conventions und so weiter. Und Christian war etwas, ja, ungehalten, dass ich bei den Harry Potter Bohnen dreimal eine gute erwischt habe. Hallo Christian.
Was waren die anderen?
Wie was?
Die schlechteren, die Christian wahrscheinlich erwischt hat?
Ich musste das alleine machen.
Ach so.
Also Christian hat das so gesagt, die Mandos hätten das gemacht. Ich habe mir das dann hinterher nochmal angeschaut, weil ich da ja noch unterwegs war, konnte ich das ja nicht mitbekommen. Jedenfalls hat Sven direkt bei der ersten Bohne ins Klo gegriffen. Es war irgendwie faule Eier oder sowas.
Boah.
Ja, ja, ja. Ich hatte irgendwie noch Pfirsich oder Kotze. Was war noch? Stinkesocken oder Tutti Frutti?
Kotze, das hast du auch beim Oktoberfest. Also gut.
Ja, auch, ja, auf jeden Fall. Und das dritte war dann, glaube ich, auch faule Eier oder Popcorn. Popcorn schmeckt jetzt auch nicht so ganz besonders gut, aber immerhin, ja, Christian war etwas ungehalten.
Oder aber es gab eigentlich nur gute Bohnen und die anderen konnten einfach besser schauspielern.
So, ja. Nee, ja. Ja,
und dann Christian war wegen der schauspielerischen Fähigkeiten beleidigt.
Ja, dann habe ich mich hinterher noch mit unseren Disney-Prinzessinnen unterhalten und habe ich noch ein Med-Tasting gemacht, aber nur mit Mini-Schlückchen, weil ich ja noch fahren musste. Und abends hatten mich dann zwei hinterher als One-Piece-Charaktere verkleidete Mädels dazu überredet, mit auf die Party zu gehen, wo ich dann noch ein bisschen auf dem Dancefloor abgerockt habe. Ja.
Ach so.
Ja, Max.
Und dich dann bei mir über den DJ ausgeholt hat. Na, man kann.
Ja, ich möchte dich als DJ bei dieser Veranstaltung sehen. Von daher.
Der 90er-DJ hier.
Ja, richtig.
Ja.
Vor allem der größte Kritikpunkt war halt, das Motto der Party war diesmal Kindheitshelden und es wurden nur 2 oder 3 Intros aus den 90er, 80er, 90er Serien gespielt und das war so ein bisschen schade.
Du kannst es tun.
Ja, nee, das lief nur als Video im Hintergrund, wurde aber nicht abgespielt. Das war wirklich, wirklich schade. Aber immerhin lebt ein Traum von Digimon, das wurde gespielt.
Gummibären.
Ja, auch das nicht.
Die hast du gar nicht gespielt am Montag, fällt mir gerade auf.
Die hätte ich da gehabt.
Hast du aber nicht gespielt.
Ja, siehst du, also Max, wir müssen da unbedingt jetzt mal Nägel mit Köpfen machen, dass wir dich als DJ bei diesen Veranstaltungen installieren. Dann werden die Partys einfach noch der Hammer.
Geh mal Bier holen.
Oh Gott, nein, bitte nicht. Wir sind nicht auf Mallorca-Niveau hier. Okay, ja, auf der Party waren dann übrigens die Herren aus Shadow and Bone auch nochmal unterwegs und auch Daniel Wayman ist da über die Tanzfläche gehüpft. Also das war schon sehr lustig, ja. Hat sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder. Ich freue mich schon auf jeden Fall auf die nächsten FatCon, wo es dann ja wieder etwas gemütlicher zugeht. Stuttgart wird ja im Vergleich eher groß werden.
So schaut's aus.
It's gonna be great.
Oh yes, ja. Vor allem der TIE Fighter, der dann da mitten im Raum stehen wird.
Der ist T-Jäger, hallo. Ist es dir nicht aufgefallen?
Doch. Ich versuche es aber zu vergessen, deshalb erinnere mich.
Keiner lacht. Es lacht genauso keiner wie gestern bei dem Jafar-Joke, den ich gestern gehört habe von Tialk.
Achso, der mit der, Schlangenwache und so weiter.
Erzähl mal, Michael.
Welcher Michael?
Ich habe nicht gesagt, welcher.
Okay, ich probiere es mal. Wie war es nochmal? 3 Jafar treffen aufeinander. Ein kritischer Augenblick. Zum einen eine Schlangen-Jafar-Wache mit glühenden Augen. Eine Drachen-Jafar-Wache mit brennendem Schnabel. Und eine Seth-Jafar-Wache mit tropfender Nase. Hahaha.
Der klingt irgendwie falsch. Wie war das letzte Mal noch? Max, was? Wo ist denn der Jafar-Witz?
Ja, die Augen der Schlangenwache glühen, das Maul der Drachenwache speit Feuer. Und die Nase der Setesh-Wache fängt an zu tropfen.
So wie ich es gesagt habe. Genau.
Könnt ihr mir bitte irgendwie so in ein bisschen Fake-Lache ausbrechen? Kommt schon. So.
Na gut, perfekte Überleitung, denn in Ahsoka gab es ja auch nicht ganz so viel zu lachen.
Wollte gerade sagen, also.
Zumindest in den ersten paar Folgen, das war ja alles etwas gloomy, wie es so schön heißt, ja. Und dann kam ja der Wendepunkt sozusagen der Stimmung so ein bisschen, nämlich die Folge, nachdem sie dann ersoffen ist.
Ja. Und dann gegen ihren Meister kämpfen durfte.
Genau, wer es noch nicht weiß, also spätestens jetzt gilt eine explizite Spoilerwarnung.
Ach so.
Denn wir reden über alles, was so passiert ist. Okay, ja, in der Folge 3, 4, 5 und 6 ist ja einiges passiert, was dann ja den Auftakt ein wenig gemächlich erscheinen ließ.
Du würdest wirklich sagen, dass da einiges passiert ist? Ich möchte nochmal einhaken. Bei Folge 1 und 2 gehe ich da gerne mit.
Moment. Was glaubst du denn, warum ich gerade alle 4 Folgen zusammengepackt habe?
Ja gut, okay. Fair enough.
Ja, siehst du? Ja, also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass man Folge 3 und 4 auch zu einer hätte vereinigen können. Das wäre
und selbst
dem,
dann wäre es dünn geworden.
Ja, das wäre dem Handlungsverlauf aber zumindest angemessen gewesen und man hätte hinten raus noch eine Folge mehr Zeit gehabt, in der man noch ein bisschen mehr hätte passieren lassen können. Aber offensichtlich hatte man sehr viel Zeit für Leute, die bedeutungsvoll in die Gegend starren. Das zog sich ja durch die ganze Staffel.
Oh ja. Nicht nur durch Andor, sondern auch durch Ahsoka.
Ja, obwohl ich nicht sagen würde, dass insgesamt wenig passiert ist. Das ist ja noch nicht mal, aber man hätte einfach.
Es ging einfach nichts voran.
Ja, aber man hätte ja auch nicht.
Das Witzige ist ja, ich habe ja so ein Meme auf Instagram gesehen, das ja besagt hat, dass die Suche nach Thrawn eigentlich komplett unnötig gewesen ist, weil ja Ahsoka einfach sagen könnte: ja, somehow Thrawn has returned.
Ja, gut. Also es wurde ja schon häufiger auch, wir hatten ja auch schon im Zusammenhang mit Indy darüber gesprochen, wurde ja schon erwähnt, dass Indy für die Handlung der meisten Filme überhaupt nicht maßgeblich ist. Also das Endergebnis der Indy-Filme wäre dasselbe, wenn er gar nicht da gewesen wäre. Und
beim letzten übrigens auch.
Ja, richtig. Ich glaube nur, dass mit den Sankara-Steinen, also der zweite Indie-Film und auch so ein bisschen das, nee, doch nicht, auch Kristallschädel wäre so ausgegangen. Ja, also eigentlich nur der zweite Indie-Film ist durch sein direktes Zutun anders ausgegangen. Alle anderen wären, ja, wäre das Ergebnis dasselbe gewesen.
Aus dem Teil 4 auch?
Ja, ja, klar. Ich wollte den Kristallschädel ja gerade erwähnen.
Teil 5, sorry, Teil 5 sind wir ja schon.
Ich will alles wissen.
Hm, genau. Und ihr Kopf wäre genauso explodiert.
Teil 5 hatten wir jetzt.
Doch, Teil 5 wäre doch genauso ausgegangen. Ich meine, der wäre in der Vergangenheit gewesen, wäre abgeknallt worden und
genau.
Auch nicht weiter für was passiert.
Richtig. Hatten wir auch mit Jeanette schon drüber gesprochen, ja.
Und Archimedes hätte weiterhin seine Armbanduhr angehabt.
Ja, irgendwie so. Jedenfalls ist das ja bei Ahsoka ja auch so ein Stückchen so gewesen, zumindest was den ja dezidierten Plot angeht, die Rückkehr von Thrawn zu verhindern, weil der wäre halt im Endeffekt so oder so gekommen.
Wäre er?
Ja, schon, oder?
Naja, hätte es einfach mal eine entsprechend gescheite Flotte auf das Eye of Sinen gehetzt. Dann wäre da gar nichts passiert, du.
Ja, aber wer hätte Ahsoka nicht eingegriffen, wäre Hera nicht da gewesen, dann wäre die Eye of Sinen sowieso gestartet. Und du hast ja gesehen, dass auch mit dem Eingreifen von Ahsoka und Hera die Eye of Sinen gestartet ist. Also von daher war jetzt nicht so wirklich.
Dürfte ich mal kurz eine Frage in den Raum werfen?
Aber bitte.
Wo ist eigentlich Captain Pallion? Ich glaube, Captain war er, oder? Captain.
Genau. Gute Frage.
Wo ist der eigentlich?
Der kam doch in der dritten Mandalorian-Staffel einmal kurz in diesem Prolog davor.
Ja, ich glaube, das meinte er ja gerade, dass er ihn vermisst hat jetzt in der Ahsoka-Staffel, weil es ja jetzt auf die Suche nach Thrawn geht. Ja, oder
ja, aber wieso denn?
Weil soweit ich weiß, in der letzten Rebels-Folge, da wo Thrawn ja praktisch mit dem Ezra und mit den ganzen Wahlen ja vorangeschritten ist, sag mal so.
Sehr nett formuliert, ja.
Hat, glaube ich, Thrawn noch im letzten Moment ja
gottlos durch die Gegend gejagt ist.
Genau. Hat der Thrawn ja den Pallion nochmal irgendwie irgendeinen Befehl gegeben, irgendwie da noch irgendein Ausweichmanöver nochmal zu machen. Das heißt, der Pallion müsste eigentlich mit ihm mitgekommen sein, aber ist ja offensichtlich nicht passiert. Oder ist gestorben. Wir wissen es nicht.
Nein. Pallion lebt und der war Pallion in der dritten Mandalorian-Staffel.
Okay.
Richtig.
Aber wo ist da die Konsistenz, fragt man sich dann.
Der war in diesem Dark Council da, wo auch der Vater von Hux zu sehen war.
Genau, aber eigentlich müsste er laut Rebels ja mitgekommen sein. Weil er war ja Teil der Flotte, die Thrawn ja auch begleitet hat.
Ja, aber ist nicht nur die Chimäre in diesen Sog der Purgles geraten?
Was, nur die Chimäre?
Ja, ja, Ezra hat doch nur die Purgles an die Chimäre rangeteasert.
Achso, okay. Ja.
Rangepappt.
Oh je, das könnte man jetzt, ne, wegen der Tentakel, könnte man da jetzt ach, ganz das, komische Assoziationen.
Ja, ja.
Nein, Hentai Time ist erst nachher. Was? Das? Ich habe nichts gesagt.
Okay. Können wir jetzt Stuttgart mal drüber reden, ja?
Das schneiden wir raus.
Naja. Du hast natürlich recht, Pallion hätte ich jetzt auch eigentlich erwartet, dass der irgendwie mit Morgan Elsbeth oder so zusammengearbeitet hätte oder mit Balen, um eben diese Rettungsaktion zu starten. Deshalb.
Naja, aber er weiß ja davon. Er weiß ja von dieser Rettungsaktion. Das erfahren wir ja in The Mandalorian. Da sagt er ja, Thrawn wird bald zurückkehren, das wird alles in die Wege geleitet und so weiter und so fort. Also der ist da ja irgendwie involviert anscheinend.
Aha. Naja.
Ja, okay.
Das ist doch in diesem System so ein bisschen so ein Knackpunkt, dass sich die ganzen anderen Offiziere so ein bisschen drüber lustig machen. Der glaubt echt, Thrawn kommt wieder. Und Pallion da rumsteht und sich denkt so, jo, der kommt wieder.
Genau, somehow Thrawn returns.
Ich hab da was in Planung, meine Freunde.
Ja gut, ja. Aber vielleicht gibt der Staffel 2 noch mehr Ausblicke. Wir wissen es noch nicht.
So sie denn kommt. Wobei, die Zeichen stehen gut, die Zeichen stehen günstig. Denn seit mittlerweile 7 Tagen ist der Autorenstreik beendet.
Yay.
Ich meine, ich würde die letzten Disney-Serien allesamt als Produkt eines Autorenstreiks bezeichnen.
Ja, aber ja, komm, jetzt sei mal nicht so gemein.
Naja.
Aber lassen wir das mal außen vor.
So. Aber vielleicht können wir jetzt nochmal auf die letzten 2 Folgen zu sprechen. Insbesondere vielleicht auf die letzte Folge, die ja ziemlich viele Fragezeichen offen gelassen hat. Oder wie schaut es bei euch aus?
Also können wir erstmal Thrawns Signature-Satz kurz einmal auf uns wirken lassen?
Der da wäre.
Große Mütter, ich brauche erneut eure Hilfe.
Gott.
Ja.
Was für eine Folge.
In jeder Folge. In jeder Folge.
Ja, das ist auch mit so der größte Kritikpunkt und ich hatte es dir ja auch schon geschrieben. Also ich hatte die größten Probleme eigentlich in dieser Serie immer, wenn Thrawn im Bild war. Ich weiß gar nicht genau, was mich da gestört hat, aber auch Björn hat es ja beim letzten Mal schon so beschrieben, dass ihm einfach irgendwie die Autorität, ja, abgeht, die man eigentlich von ihm gewohnt ist. Ja, er betritt den Raum und dominiert den Raum einfach durch sein Auftreten, durch seine Körperhaltung, aber eben, dass man weiß, okay, der Mann, der hat einen Plan und der hat eben so eine natürliche Autorität, die eben alle unter seine Knute zwingt, ob man will oder nicht. Aber das fehlte dem Charakter einfach irgendwie.
Ich muss auch zustimmen. Ich muss da echt zustimmen, weil ich würde sagen, vielleicht ist Lars Mikkelsen die beste Stimme, aber vielleicht nicht der beste Schauspieler für den Thrawn. Also, ich kann ihn einfach nicht ernst nehmen.
Also, ich muss sagen, ich hatte mit Thrawn in Ahsoka ungefähr das gleiche Problem wie mit Krennic in Rogue One.
Ja.
Ich hatte ja vor Rogue One damals Catalyst gelesen und da war Krennic einfach so ein toller Charakter. Und dann tauchte da in Rogue One auf und ist da so der letzte Brüllaffe. Ohne jede Autorität, ohne alles. Wo ich mir dachte, wo ist hier Lucinos Charakter hingekommen? Also, der ist ja austauschbar.
Ja, aber da ist die Frage, was war erst da? Der Film oder die Romane?
Naja, das Konzept für den Charakter, sicherlich für den Film, aber Lucino hat ja eigentlich normalerweise relativ eng mit den Leuten zusammengearbeitet, dementsprechend. Frage ich mich persönlich da schon, was da passiert ist. Also, wie man so daneben liegen kann.
Ja. Also das ist vielleicht auch so mit das Problem bei Thrawn, weil er wurde ja wahrscheinlich für die Serie nicht von Timothy Zahn geschrieben.
Mit Sicherheit nicht.
Und wie man dann natürlich nochmal das Drehbuch auf die Leinwand bringt, schauspielerisch, ist dann natürlich nochmal was anderes. Also hat einer von euch im Original geguckt oder habt ihr auch die Synchro geguckt?
Nee, nur Englisch.
Okay, wie fandest du die, auditive Leistung von Herrn Mikkelsen?
Naja, ich würde sagen, vielleicht zu Rebels eigentlich fast identisch, doch aber auch zittriger, muss ich sagen. Also man hat schon gemerkt, der Thrawn, der dem scheißt da richtig ein, muss man so zu sagen. Also vor allem in der letzten Folge dann. Aber trotzdem war die Ruhe, die ruhige Gelassenheit irgendwie dann doch da und auch die Kälte, die ja Thrawn ja auch so bekannt macht. Also doch ziemlich ähnlich zu Rebels halt, aber vielleicht ein bisschen ängstlicher.
Fand die deutsche Stimme auch sehr gelungen, muss ich sagen.
Das sowieso. Ich glaube, das ist auch die Stimme, die in Rebels gesprochen hat, ne?
Und auch im Hörspiel, glaube ich.
Also da ist die Kontinuität ja durchaus da. Ich glaube, nur in Empire at War war es ein anderer Sprecher, der den damals gesprochen hatte. Aber das ist ja nicht relevant.
Apropos Max.
Sie wünschen?
Du hast mir doch ein Meme gezeigt zu dem Thrawn im Vergleich.
Mit dem Schach?
Ja, genau. Kannst du mal erläutern.
Ja, das haben wir auch hier. Das haben wir doch hier im Spoiler-Channel, oder? Ja, wir sehen einmal, also die von Timothy Zahn hier, die EU-Bücher, sehen wir in Thrawn und daneben eine Abbildung von Sheldons 3D-Schach. Einmal Zahns Kanon-Bücher, da sehen wir immer noch ein Schachbrett.
Ja.
Dann sehen wir Thrawn in Rebels und daneben ein Damebrett. immerhin,
ist auch ein Spiel.
Und dann sehen wir Thrawn in Ahsoka mit Tic-Tac-Toe, aber geschummelt.
Ja, ich habe da eben noch einen interessanten Take zugelesen, auch bei Jan auf dem Server. Da hat nämlich einer geschrieben, oder beziehungsweise hat es verglichen damit, wie man seinen Charakter oder seinen Feldherren in Age of Empires spielt. Ja, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier meine Festung gebaut und ich kann mir jetzt irgendwie zwei Scouts leisten und die schicke ich jetzt mal ans andere Ende der Map. Ja, und dann währenddessen baut man dann an seiner Festung weiter und irgendwann hört man, oh, da kämpft jemand und dann, ach ja, meine Einheiten sind leider kaputt gegangen, aber hey, immerhin weiß ich jetzt, was der Gegner macht oder wo der Gegner ist. Ja. Und so macht er das halt mehrfach in der Staffel und
durchaus.
Es ist halt keine taktische Leistung zu erkennen. Ja.
Genau. Das hat echt die ganze Staffel über gefehlt und in den drei Folgen, die wir gesehen haben.
Ja, also er sagt ja auch immer, ja, die Verluste sind hinnehmbar und das Ergebnis ist, ne. Aber ich weiß nicht, hat Thrawn nicht in der Literatur bisher eigentlich immer anders mit seinen Ressourcen agiert? Hat doch nie irgendwie was verschwendet, oder? Habe ich das falsch
erinnert? Ja, eigentlich schon, ja. Eigentlich hat der Witz ja immer, dass er mit lächerlich geringen Ressourcen lächerlich krasse Ergebnisse erzielt hat.
Also du meinst richtig krasse Ergebnisse, nicht lächerlich krass. Mhm.
Genau.
Ja. Ja.
Die andere Seite von lächerlich.
Genau, ja, okay, verstehe.
Da gab es doch sogar so eine Szene, wo er auch praktisch so einen Offizier bestraft, weil er den Luke entkommen lassen hat. Und extra gefragt hat, ja, wo ist der Unterschied zwischen einem Fehler und einem, Versehen, glaube ich, ne?
Ja, okay.
Und der Unterschied war ja praktisch, dass man einen Fehler ja nicht, dass man praktisch dann, glaube ich, nee, Versagen war es, Versagen. Versagen und Fehler praktisch, ja. Genau. Und dass bei schuldhaften Versagen ja einfach der Wille fehlt, den Fehler zu korrigieren. Und daraufhin hat er den Offizier auch getötet.
So. War das nicht der Waffenoffizier, der den Traktorstrahl bedient hat?
Genau, richtig. Genau der war's.
Ja, ich glaube, ich muss die Thrawn-Trilogie unbedingt nochmal lesen. Die geht mir gerade so ein bisschen aus der Erinnerung raus. Also die groben Züge weiß ich natürlich noch, aber es war ja einfach großartige Literatur. Also im Sinne von, dass sie eben Star Wars neu belebt hat und uns diesen ja Sherlock Holmes-esken Bösewicht beschert hat, von dem man eben gerade gar nicht mehr so viel Genialität merkt. Und das ist auch noch so ein Problem, deshalb fand ich es eigentlich ganz gut, dass du Pelion eben angesprochen hattest, Michi, dass eben dieser Pelion-Charakter hier völlig fehlt, der eben dem Zuschauer so einen Zugang zu Thrawn verschafft, wie es eben Dr. Watson bei Sherlock Holmes macht.
Genau. Vor allem, du hast jetzt einen Commander mit einer goldenen Maske. Cool. Sieht krass aus, aber von dem wissen wir auch nicht wirklich etwas und ja.
Und dann hast du eben diese komischen...
Der ist ein Zombie.
Möglicherweise. Obwohl, naja, jetzt bei, nach der letzten Folge zu urteilen, sind die Sturmtruppen, die da sind, noch keine Zombies. Erst durch Sterben und dann von den Müttern wieder aufgehoben werden. Ja.
Nicht zumindest die Nachttruppen?
Nee, die wurden ja auch erst wieder reanimiert. Ne? Hatte ich jetzt zumindest so den Eindruck. Hast du das anders gesehen?
Ja, der eine hat auf jeden Fall ein Lichtschwert durch den Kopf bekommen. Das heißt, der könnte auch wieder aufstehen. Ist er aber nicht.
Nee, der ist dann nicht mehr.
Genau, das heißt, er müsste gelebt haben.
Ja, aber der hatte, das war ja so wirklich beste Death Trooper, oder nee, hier, wie heißt es noch?
Der Todeskreuzer.
Der Todeskreuzer, ja. Das war ja Death Trooper-Vibes, also ne, mit diesem zerstörten Helm und dem etwas zombiehaften Kiefer, der da drunter zum Vorschein kam. Habe ich hier irgendwie, achso, ist doch Oktober, ja, es passt also, ja, Halloween und so. Ja, ist okay. Gib dir Max mal wieder was zu essen, Michi.
Ich bin gerade in der Heimat. Das ist ein bisschen schwierig für mich.
Verdammt. Also wenn wir nächstens von der Zombie-Apokalypse in München hören, dann
wissen wir, wer es war.
Na, ich habe heute wieder einen kontaminierten Burger reingebissen, ne?
Ja, ich glaube, die Wiesn war doch schlimmer als erwartet. Ich habe heute noch im anderen Podcast gehört, dass die meisten Leute sich wohl Corona mit nach Hause genommen haben. Also von daher...
Ekelhaft.
Ja, echt mal.
Du gehst auf die Wiesn und trinkst du Corona, also ich weiß nicht.
Eine Marktlücke, also, ja.
Das geht so. Ja gar nicht.
Okay, also. Ja. Die Zombies da hatten aber kein Corona, obwohl da war ja auch so komischer Nebel, also Aerosole.
Ne? Ja, gut.
Aje. Na gut, okay, also.
Ganz im Ernst, also Corona wäre doch 50% cooler, wenn du wenigstens grün niesen würdest.
Das Bier oder das ist die Krankheit oder was?
Covid-19.
Ach ja, so, okay.
Boah, ich habe eine Marktlücke entdeckt.
Ja, ich glaube auch. So,
jetzt. Lass eine neue Biermarke einführen und die Covid-19 nennen.
Nein.
Ich glaube nicht. Gut, wo waren wir?
Ja, also wir wollten uns gerade mal so ein bisschen mit dem zweiten Problem beschäftigen, das Max ja eben auch schon angesprochen hatte, nämlich die Nachtschwestern und das, was Thrawn mit denen angestellt hat. Beziehungsweise was sie mit, ja, was also, haben die eigentlich gemacht?
Ja, grundsätzlich krass, dass er überhaupt das mit seinen Soldaten machen lässt. Also, dass Thrawn noch nicht irgendwelche Prinzipien hat im Sinne von, nee, Nekromantie, das geht ja gar nicht, sondern einfach, dass sich von dem wirklich unterstützen lässt. Also, das ist, glaube ich, aus den EU-Büchern jetzt nicht bekannt, würde ich sagen.
Ja, Thrawn war also eigentlich relativ gut menschlich drauf, ja. Wenn man ja, so möchte.
Nicht wirklich.
Im EU schon.
Also, ja, klar, okay.
Also hier war jetzt auch so wirklich, das spielt ja auch mit da rein, dass eben die Souveränität fehlte, dass er eben immer die Mütter um Hilfe gebeten hat.
Mit Nekromantie.
Ja, um Nekromantie, dann hat er irgendwie Morgan Elsbeth auch noch verheizt, ja, Baelen und Shin waren ihm egal, ja, ob Ahsoka und Sabine und Ezra leben oder sterben, war im Endeffekt auch egal, ja, hat er ja auch nochmal gesagt, ja, es ist unerheblich, ja, interessiert mich doch alles nicht.
Hauptsache ich bin back.
Ja, Hauptsache ich bin back in action, ja, und dann direkt nach Datomir. Ja, und das, also ich hab's nicht so wirklich verstanden. Und was haben die da jetzt eigentlich verladen? Waren das jetzt Nachtschwestern oder was sollte das sein?
Irgendwelche Artefakte, keine Ahnung.
Ja, aber dafür waren es ja zu viele sargähnliche Kanister oder wie auch immer man das beschreiben soll.
Doch eine Zombie-Armee.
Ja, wer weiß.
Vor allem dafür seine halbe Armee zu opfern, für irgendwelche Zombie-Armeen, auch fragwürdig.
Ja.
Ich meine, am Ende zu sagen, dass die Verluste angemessen sind und dass er der Gewinner ist, wie er es ja am Ende selbst formuliert, weiß er nicht.
Ja gut, wenn sein Ziel ist, ich will zurückkehren um jeden Preis, dann ja, aber...
Ich frage mich eine Sache.
Einfach nicht Thrawn-like. Ne?
Wieso schafft es Star Wars, teilweise echt gut geschriebene Bösewichte, echt gut geschriebene Antagonisten, so hart zu verheizen und wirklich so den jegliche Souveränität zu rauben, aber immer wenn Darth Vader ins Bild tritt, dann nailt das halt einfach komplett.
Spielst du jetzt auf Folge 6 an?
Da war oder ja auch Darth Maul könnte man auch so sagen.
Ah, komm, also in Solo hätte ich ihn nicht gebraucht.
Aber trotzdem badass.
Immer wenn unter Disney Darth Vader ins Bild gehuscht ist, dann war da was dahinter. Da ja, hat funktioniert.
Stimmt. Ja, das waren auch die guten Teile von Kenobi, ne?
Wieso schaffen sie das nicht mehr?
Also.
Wieso können die nur Darth Vader?
Ja, gute Frage. Weil sie möglicherweise dem Publikum nicht zutrauen, dem Ganzen so folgen zu können. Obwohl, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil gleichzeitig laufen ja so viele Serien, wo man einfach in irgendwelche nicht durchsichtigen Handlungsstränge reingeworfen wird. Ja, und die laufen ja nicht erst seit gestern. Ja, Andromeda ist ja auch so ähnlich, wo man eben erstmal herausfinden muss, worum es eigentlich geht. Oder Babylon 5, wo solche Sachen ja laufen oder gelaufen sind damals. Oder gerade aktuell eben noch solche Sachen wie The Expanse, die ja auch eben erstmal dem Zuschauer etwas zumuten. Oder ich gucke gerade auf Empfehlung von Christian Foundation auf Apple TV. Und auch das ist ja sehr, ja, schwer zu knacken erstmal, weil auch philosophisch. Also es funktioniert ja irgendwie. Aber warum ist dann Disney bei Thrawn nicht, also,
ich
oder
glaub,
auch bei anderen?
Ich glaube, da müssen wir mal ein anderes Problem ansprechen. Und zwar, bitte. Ich weiß jetzt nicht, was ihr im Gefühl hattet, jetzt vor allem in der letzten Episode. Aber ich hatte immer das Gefühl, immer wenn Ezra mit seinen Freunden da mal durchrusht, dass es immer für die gut ausgeht, dass es immer kein Problem ist und am Ende ganz sicher, die irgendwie am Sternzerstörer rankommen werden, egal wie schwer es ist. Das heißt, ich hätte null Bedenken wirklich für die Hauptcharaktere, dass sie es irgendwie schaffen, unbeschadet da hochzukommen und selbst wenn die mal zurücklassen. Nicht. Naja, doch, teilweise schon.
Plot Armor?
Genau, das Plot Armor und einfach die Sorglosigkeit, die ich teilweise mal hatte, ja, die werden es nur irgendwie schaffen. Das hast du zum Beispiel jetzt bei Stargate nicht. Da geht es auch mal gut aus meistens, aber trotzdem fürchtest du da wirklich mit den Charakteren ja mit.
Und es fehlt jetzt so ein davon, dass Daniel ungefähr 7-mal stirbt, aber...
genau.
Ja, gut. Ja, aber das gibt's ja jetzt bei Star Wars eigentlich nicht so, dass Charaktere, die sterben, wiederbelebt werden. Die bleiben dann.
Das habe ich auch nicht verlangt. Nee.
Nein, aber die bleiben im Zweifelsfall ja tot. Das ist ja mal, das ist ja die löbliche Ausnahme bei Star Wars. Wenn sie sterben, sind sie tot. Ja,
genau. Weiß nicht.
Außer Palpatine, der kommt irgendwie immer
und
zurück.
Maul.
Aber ja.
Und Maul.
Ja, gut, Maul ist jetzt ja. Aber
Son Hot
ja.
Of Maul returned, was?
Ja, aber wir haben ihn ja nicht sein Leben aushauchen sehen. Ja, also niemand wurde verbrannt, Kopf abgehackt oder wurde so tot gezeigt, dass er dann nochmal aufgestanden ist. Ja gut, Palpatine ist explodiert irgendwie, aber ja, es ist halt, macht ihr die
Themen. Das war.
Keine Ahnung. Ist aber wurscht.
Bist du jetzt die Herzkönigin aus dem Johnny Depp Alice im Wunderland Film?
Oh mein Gott.
Kopf abhacken!
Off with his head, ja. Aber die basiert ja doch auf der, wie heißt der noch? Elizabeth the First?
Ja, genau. Ja?
Von daher.
Die Lizzie.
Die alle Lizzie, ja. Da hat sich der Doktor ja auch schon mal mit auseinandergesetzt.
Moment, darf ich kurz mal einhaken?
Oh ja.
Also wirklich die Problematik nochmal mit den Gefühlen, diese Sorglosigkeit, also dieses dauernde Happy Ending, dieses, also habt ihr das auch verspürt oder wie ist es bei euch?
Die Serie hat ja echt kein Happy End. Also die
Stich. Mal, aber es geht trotzdem mal gut aus.
Ja, es ist eigentlich ein relativ.
Die Staffel ist ja de facto die Episode 5 des Serienuniversums.
Das ist halt, ja, richtig, genau, so kann man es eigentlich beschreiben, ja. Es ist irgendwie so ein Sockel, der erreicht ist, wo alle Charaktere irgendwo mehr oder weniger zufrieden damit sind, wo sie gelandet sind, gerade in dem Fall. Aber sie wissen halt, dass sie noch irgendeine Aufgabe haben oder irgendwas, was sie erledigen müssen.
Ich wollte übrigens noch erwähnt haben, das waren nicht meine Worte, sondern die von Kathleen Kennedy auf der Disney-Investoren-Konferenz.
Ehrlich? Aber es passt. Mhm. Da hat sie mal ein wahres Wort gesprochen.
Ja. Auch das kommt, also es geschehen noch Zeichen und Wunder.
Richtig. Ja, aber es beschreibt eigentlich das Ende ganz gut. Also ich fand es wirklich recht erbaulich dafür, dass ich eigentlich mit einem Tod gerechnet hatte, jetzt anders als Morgan Elsbeth tatsächlich.
Die Elsbeth.
Ich hatte jetzt irgendwie gedacht, jemand müsste sich opfern, damit doch noch die anderen dann weiterkommen oder so, dass zumindest das Schiff drauf geht oder so, aber selbst das wurde ja wieder repariert. Also
genau. Es gab keine Schäden, keine Casualties, wenn man so möchte. Also das wundert einen doch so ein bisschen praktisch.
Aber eventuell erklärt das, warum in der ganzen nächsten Zeit Ahsoka Tano fehlt.
Naja, ich glaube nicht, dass sie 30 Jahre da rumhängen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Aber es wäre eine gute Erklärung.
Ja, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil ja Sabine auch noch mit ihr da ist.
Dann wäre sie nämlich unverbraucht für einen eventuellen Rey-Film.
Komm, hör mir auf mit dem Rey-Film. Also den glaube ich auch erst, wenn der wirklich im Kino startet. Vorher glaube ich gar nichts. Ja, aber nein, ich glaube einfach nicht, dass die Ahsoka und die anderen, die da mit auf dem, wie heißt es noch, Peridia gestrandet sind jetzt, dass sie die wirklich für 30 Jahre aus dem Spiel nehmen wollen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also vor allem, weil Ezra jetzt ja zurückgekehrt ist und es wird nicht so laufen.
Ich kann ja schon mal meine Prophezeiung abgeben, was in der zweiten Staffel passieren wird. Und zwar irgendwo flog doch der, wie hieß das Viech nochmal, Morai? Der Vogel da, war schon.
Ja, diese Eule, ja. Ist das nicht die Repräsentation der Schwester?
Ja, genau. Morai. Und ich kann mir sehr relativ gut vorstellen, dass es gleich in der nächsten Staffel, direkt in der ersten Folge, ein kleines Intermezzo in der World Between Worlds geben wird.
Oder Mortis.
Und sie einfach über die World Between Worlds wieder zurück teleporten.
Also ich glaube, wenn das jetzt wirklich als Staffel weitergeht und nicht sofort in einen Film mündet, dann
es gibt eine zweite Staffel.
Ja?
Von okay. Ahsoka,
naja.
Ist bestätigt.
Naja. So, okay. Es gibt eine zweite Staffel.
Das ist schön, das beruhigt mich. Ja, also ich glaube, mit dem Ausblick, den wir da am Ende bekommen haben, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Ahsoka und Sabine irgendwie jetzt auch diesem Call oder diesem Gefühl nachgehen werden. Auch der Machtgeist von Anakin am Ende deutet ja so ein bisschen darauf hin, dass sie jetzt da ist, wo sie sein sollte und ihr zufriedenes Lächeln am Ende. Und deshalb denke ich mal, das wird in dieser Handlung um Shin und Balan auch nochmal eingehen, dass er eben auf der Suche nach diesen Mortis-Göttern ist. Man hat ja da auch dieses Monument gesehen. Ich hatte dir ja damals schon gesagt, als sie da auf Peridia angekommen sind, es sieht halt aus wie bei Herr der Ringe, ja, das dunkle Gondor nicht Minas Tirith, sondern dieser Nachtschwesterturm, den Thrawn da gerade zerstört hatte.
Da gab es auch andere Memes dazu.
Und diese Gondolin-Statuen, die man da jetzt sieht, quasi mit den Vater, Sohn und Tochter natürlich auch zerstört, wie er aus den Mortis-Folgen damals hervorging.
Ich hatte kurz Angst, dass es aus Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Aber diese ganze Geschichte mit diesen Dreier-Konstellationen, also die Mütter, ja, als wie die Nornen der nordischen Mythologie.
Die Mäuerin, ja.
Die Moaren.
Nein, Moaren. Die heißen sogar so. Die drei Viecher heißen sogar so.
Ja, ich weiß, die Mäuren, ja. Ja, die Mäuren aus
Die heißen Klotho, Lachesis und Ding.
Achso, okay, ja.
Atropos, ja.
Der Experte hier.
Das sind aber die Griechischen, ne?
Ja, aber so heißen die drei Mütter.
Ja, richtig. Und es gibt ja auch im nordischen Mythologie noch als die drei Nornen, ja, Ut, Verdandi und Skuld, ja, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und ja, also das wird sich, denke ich mal, noch weiter fortsetzen und wir werden da so ein bisschen mehr in die Mystik der Macht eintauchen, was ich ja grundsätzlich sehr interessant finde, muss ich sagen.
Naja, ich meine, was ist dir lieber, zwei oder drei?
Hä?
Die Dyade?
Oh Gott, oh, hör mir auf mit der Dyade, ey. Ich könnte jetzt auch kotzen, ja, also wenn ich das schon höre. Nee, bloß nicht.
Es gibt den ganzen Berg dazu in München.
Also. Ja, nein, ja, okay. Michi, sag mal was dazu. Wie findest du diese Mystik-Ausrichtung, die jetzt da wahrscheinlich
Die Mystik-Ausrichtung? Ich finde es vor allem schwierig, weil der Schauspieler Balan Skull ja auch schon verstorben ist, da noch irgendwie was draus zu machen, also aus seiner Suche, wonach er auch immer sucht.
Ja, Recasting?
Weiß ich nicht.
Wieso?
Ich meine, der Schauspieler war schon ziemlich prägend für die Rolle, oder nicht?
Finde ich tatsächlich weniger. Also ich möchte es auch nochmal wiederholen. Ich hatte es im Stream am Samstag schon gesagt, aber ich finde, wirklich, es ist Ray Stevenson ist ein toller Schauspieler, hat tolles Charisma, er verkörpert diesen Charakter wunderbar. Aber seine schauspielerische Leistung rein technisch gesehen, also was er onscreen tut, das ist sehr überschaubar. Wenn man jetzt mal von den Kampfszenen absieht, die jeder Stuntman irgendwie hinkriegt. Ja, also
er starrt bedeutungsschwanger in die Ferne.
Genau, das tut er. Er sagt irgendwas Bedeutungsvolles und dann guckt er seine Schülerin tadelnd an und so weiter. Ja, aber das ist jetzt nichts, was nicht irgendein anderer Schauspieler Schauspieler in ähnlichem Alter mit ähnlicher Gravitas nicht auch ausführen könnte. Also von daher sehe ich jetzt nicht das Problem, dass man diese Rolle nicht neu besetzen könnte. Ja?
Ich denke, man könnte es auch irgendwie anknüpfen damit, dass du vielleicht da irgendwie ein Ritual durchgeführt wurde, wo das Gesicht nochmal verändert wurde, keine Ahnung, irgendwas.
Ja, weiß ich nicht. Also also da muss ich sagen, dass das könnte man machen, das ist möglich auch, dass es passieren wird, das hat man ja auch in anderen Sachen schon gesehen, wo damals Heath Ledger gestorben ist, hatten sie ja auch dieses, wie ist dieser Film noch, dieser Kabinett des Dr. Parnassus oder so ähnlich, da haben sie das dann ja gelöst, dass eben verschiedene Schauspieler in diesen verschiedenen Welten die Rolle übernommen haben, aber du kannst halt Zuschauer auch zutrauen, dass er das versteht, dass jemand anderes die Rolle übernehmen musste, weil eben leider Ray Stevenson tragischerweise verstorben ist, ja. Das ist das echt Tragische und meine Theorie ist einfach, dass man einerseits sich jetzt an den Charakter in der Serie mit dem Aussehen und dem Schauspieler gewöhnt hat, dann eben, dass dieses Tragische seines Todes dazukommt und dass eben der Charakter an sich so interessant ist, weil er der einzige Charakter ist, den man noch nicht kennt, ja, also neben Shin jetzt übrigens, ne, aber dass eben diese Konglomerat, das jetzt da zusammenkommt, eben die Leute jetzt die Loblieder auf Ray Stevenson singen lassen.
Ja.
Ja. Nicht zu Unrecht, aber es heißt nicht, dass ich die Rolle nicht nochmal neu casten würde. Und ich habe heute tatsächlich noch ein Meme, also was heißt ein Meme, nicht, ist kein Meme. Ich habe heute noch ein Bild dazu gesehen, wo man mal probehalber Liev Schreiber in das Kostüm reingefotoshoppt hat.
Das wäre eine gute Idee. Das wäre echt eine gute Idee. Das ist der aus, was war's, X-Men Origins?
Ja, richtig, so? Der Bruder von Logan, ja.
Genau.
Sabretooth.
Aber wisst ihr, welche Rolle ich für Ray Stevenson eigentlich eher vorgesehen hätte?
Ja, bitte.
Valkorion.
Valkorion, richtig. Ja, das hätte auch gepasst.
Das hätte auch gepasst, ja.
Das ist ein perfekter Valkorion gewesen.
Ja, somehow Valkorion returned, ja.
Vielleicht ein Acolyte dann. Schauen wir mal. Oh, zu spät.
Ja, leider, ja. Ja, also ich mochte Ray Stevenson immer schon. Also es ist wirklich, wirklich tragisch, dass er verstorben ist. Und es macht jetzt den Abschied von ihm natürlich nochmal umso schlimmer, dass man eben jetzt weiß, dass diese Rolle nicht mit ihm weitergehen wird. Aber gerade mit dem, wie er da eben jetzt auf seiner Suche ist und der ganze Charakter angelegt ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass Disney oder das Lucasfilm halt sagt, den Charakter, den lassen wir jetzt mal eben irgendwie im Off sterben oder so. Man kann jetzt hier keinen Wakanda Forever pullen. Das glaube ich einfach nicht. Und das wird tatsächlich, fände ich das auch ein Disservice am Charakter.
Ja, vielleicht gibt es irgendwelche abgedrehten Szenen so, die ihre Verwendung finden.
Da
stimmt halt in den ersten 3 Minuten von der ersten Photoshops noch eine Explosion drin, dann passt
das
schon.
Nein, das wird dem Charakter nicht gerecht.
Das ist ja viel zu einfach.
Das wird dem Charakter einfach nicht gerecht, ja. Und so wie er da eben dargestellt ist. Und wenn er ja oft.
Somehow Bane and Skull has died.
Ja, richtig. Ja. Reden können wir umdrehen. Nein, aber wenn er ja offensichtlich ähnlich kompetent oder sogar ein bisschen besser als Ahsoka ist, was seine Kampfstärke angeht, dann kann man das einfach nicht machen. Also dann wären die Fans, glaube ich, noch aufgebrachter, als wenn man ihn recasten würde. Also von daher.
Aber jetzt nochmal auf den Inhalt zurückzukommen, die Suche. Wir wissen ja schon, dass der Vater, Sohn und Tochter alle gestorben sind in Clone Wars, in den Ereignissen in Staffel 3 oder so, wo Anakin ja mit Obi-Wan Not gelandet ist, glaube ich, und Ahsoka. Alle 3 sind tot, genau. Was genau verfolgt denn der Bane and Skull? Wie hat er das Wissen von denen erfahren? Und was erhofft er sich zu finden? Das sind ja die wichtigen Fragen.
Ja, also man sah ja in der Ferne irgendwie einen Berg oder eine Festung leuchten oder so. Also ich denke mal, da will er hin. Und wenn man sich dran erinnert, im Buch der Sith, was ja eigentlich noch zum Legends-Bereich gehört, ist ja auch schon diese Mythologie der Nachtschwestern mit Mortis in Verbindung gebracht worden. Und deshalb denke ich mal, dass es da eher eine Fortsetzung gibt, dass es irgendwie ein altes Heiligtum der Nachtschwestern ist oder sowas, das eben jetzt dieser Mortis-Triade gewidmet ist oder so ähnlich, keine Ahnung. Ja, aber da kann man jetzt natürlich trefflich drüber spekulieren und es würde uns nichts weiterbringen. Wir können uns ja jetzt absehen, was Ahsoka und Bail machen werden, aber viel interessanter ist doch, was macht denn Shin jetzt eigentlich? Was wolltet ihr denn bei diesen Plünderern?
Wahrscheinlich das gleiche, wie Anakin damals in Episode 2 wollte.
Oder du sagst so, jo Jungs, ich bin auch dabei. Ich bin die Shin und ich bin auch dabei.
Ich mach jetzt die Anführerin, ja.
Genau. Ey, jo Jungs, ich bin jetzt eure Chefin.
Ja, die Frage ist.
Weiß nicht, ob sie sich von der Frau anführen lassen wollen. No offense.
Oh, naja, vielleicht stellt sie ja den wöchentlichen Obstkorb hin.
Ja, also ich glaube, die Geste sollte schon bedeuten, okay, ich bin jetzt hier und ihr gehorcht jetzt meinem Befehl, aber ja, so richtig habe ich noch keine Perspektive da drauf, was jetzt dann tatsächlich da noch passieren soll, außer wenn sie ihrem Meister hinterher eilen will oder so, weil der Planet sieht ja ziemlich karg und leer aus.
Was mich ein wenig wundert ist, dass in einer fernen Galaxie, also einer noch ferneren Galaxie wohlgemerkt, die Technologie relativ genau gleich ausschaut.
Welche Technologie? Wir haben doch nur einen Nachtschwesterplaneten gesehen.
Ja klar, aber ich meine so diese komischen Fahreier von den Schildkröten-Dingern da.
Ja.
Und die Waffen von den Plünderern. Sieht echt alles sehr...
Also es sah ja so aus, als ob das ein Planet wäre, der relativ lange Zeit bevölkert war und eine untergegangene Zivilisation beherbergt, mehr oder weniger. Und man weiß ja jetzt auch nicht, ich meine, Thrawn ist ja jetzt auch schon 10 Jahre da gewesen, wie viel Technologie da möglicherweise auf Trümmern des Sternzerstörers basiert oder so. Oder was auch immer noch damit runtergekommen ist. Oder mal von den Purgles mitgeschleppt wurde.
Ja, gut. Ich hätte so eine Yushan Wong-Style-Gesellschaft irgendwie gefeiert. Muss ich einfach sagen. Einfach mal, oder irgendwas völlig Fremdes. Also, du bist in einer anderen Galaxie. Dann mach was komplett Neues.
Ja, aber wo wir gerade über die Yushan Wong reden, was mich tatsächlich etwas mehr gewundert hat, als dass die Technologie jetzt, von der man ja relativ wenig gesehen hat auf diesem Hinterweltlerplaneten, dass die Macht da funktionierte.
Wieso?
Weil bisher war doch eigentlich etabliert, dass die Macht quasi ein Energiefeld ist, was nur in der Star Wars Galaxie existiert. Wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe.
Naja, also George Lucas wollte ja immer vermeiden, dass man Star Wars Universum sagt, sondern es ist die Galaxis. Ne? Mhm. Punkt 1. Also deswegen ja, okay. Vielleicht kam das daher, diese Vermutung.
Ja.
Und mit der Socke brechen wir eigentlich gerade so ein bisschen genau diese Prämisse, dass wir uns in derselben Galaxie bewegen.
Kannst du mal ein bisschen schneller sprechen?
Halt, ich überlege währenddessen, hallo. Also ich überlege gerade so ein bisschen. Also ist Ahsoka die Abkehr von allem, was George Lucas jemals wollte?
Nein, weil Ahsoka gehört ja mit zu dem, was George Lucas für The Clone Wars wollte, von daher.
Naja, eigentlich nur, was die Fanfiction von Dave Filoni wollte. Aber.
Ach komm, du weißt doch, dass George da ziemlich involviert war, was das Ganze anging.
Ja, gut. Nee, also ich weiß nicht. Also irgendwie diese Geschichte mit der anderen Galaxie, ich find's ja nice. Ja. Aber es ist irgendwie...
Dann lass uns doch noch mal kurz über Sabine sprechen und Ezra.
Also die Rollen an sich jetzt, oder was?
Ja, gerne.
Ich muss sagen, ich finde den Ezra sehr gelungen.
Finde ich auch.
Vor allem noch viel, viel humorvoller. Der Bart steht ihm auch.
Ja, ich hatte leichte Muad'Dib-Vibes. Also Paul Atreides hat seinen verlorenen Bruder wiedergefunden.
Ja, so ungefähr. Aber trotzdem, also es macht wirklich Spaß, ihm zuzuschauen. Das war so mein Gefühl praktisch.
Ja, das stimmt.
Ich fand, die deutsche Stimme passte nicht.
Ehrlich?
Ich habe es nur auf Englisch geschaut. Auf Englisch war es perfekt.
Es war dieselbe Stimme wie in Rebels halt. Und ja. Das ist das Problem, der ist 10 Jahre älter.
Ja gut, der Synchronsprecher auch.
Ja, der klingt zu jung. Also ich finde, der klingt viel zu jung.
Also ich würde mal vermuten, ohne jetzt nachgeguckt zu haben, dass der Synchronsprecher mindestens 10 Jahre älter ist als der Schauspieler.
Egal, der klingt trotzdem zu jung. Ich finde, sorry, aber der klingt genauso wie in der Serie. Und in der Serie ist der wie alt? 14, 15?
Warte mal, gucke mal gerne nach, wie er heißt. Konrad Bösherz, genau. Konrad Bösherz ist sogar ein Jahr älter als ich.
Toller Name.
Ja.
Boah, den Namen hätte ich auch gern. Am besten als Doppelname. Wild Bösherz.
Wild Bösherz, ja.
Ich lasse mich adoptieren.
Ja, ist okay. Ja, also der ist sogar ein Jahr älter als ich. Also von daher denke ich jetzt eher nicht, dass das wirklich zu jung ist. Also von daher.
Ich fand, der klang zu jung. Er klang genauso wie der 14-jährige Ezra. Und das . Ich weiß nicht. Vor allem mit dem Vollbart dann noch.
Ja, warum nicht, ne?
Ja, aber ich weiß nicht. Also irgendwie... Mir klang zu jung.
Ja. Aber Michi, sag doch mal was zu Sabine.
Sabine. Oh. Also ich fand die schon seit Folge 1 ziemlich nervig. Vor allem der Umstand, dass die nicht an ihrer Lichtschwertwunde gestorben ist.
Was eine sehr unnötige Szene war, ja.
Absolut. Das macht ja irgendwie die Lichtschwertwunden wirklich redundant, muss man so sagen.
Bacta konnte schon immer viel heilen, also.
Ja, so, also ich glaube, Qui-Gon ist ja auch der Einzige, der tatsächlich daran gestorben ist.
Ich will es auch nicht wirklich wahrhaben, dass sie diejenige ist, die jetzt eine Jedi werden sollte oder machtsensitiv ist, weil sie sollte einfach...
Ist ja nicht.
Doch, ist sie.
Ja, doch, natürlich.
Ja, jetzt am Ende dann plötzlich schon, ja.
Genau, und das stört ja auch extrem. Also ich finde, da habe ich eher so meine Schwierigkeiten mit tatsächlich. Ja, auch, dass sie einfach dafür nicht vorgesehen wurde, glaube ich, ursprünglich. Ich meine, sie sollte irgendwie mal kurzzeitig Leaderin werden mit dem Darksaber da auf Mandalore. Das ist okay. Als Mandalorianer hast du halt immer die Pflicht, irgendwie auch Führung zu übernehmen. Aber so als Jedi plötzlich und Mando, weiß ja nicht.
Also ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, dass sie Machtkräfte hat. Was ich ein bisschen problematisch finde, ist eher, dass sie jetzt am Ende der Folge auf einmal die Macht auch noch für diesen Machtschub einsetzen kann. Also wenn sie Lichtschwert herbeirufen, okay, lass es mir gefallen, aber dass sie dann auf einmal schon in der Lage ist, den Ezra da den nötigen Stoß zu versetzen, dass er den Hangar da erreicht, das fand ich ein bisschen zu viel. Da hätte ich mir mehr Struggle gewünscht.
Zu einfach auch, ja.
Ich hätte Respekt davor gehabt, wenn sie gesagt hätten, okay, wir machen Sabine jetzt einfach zu, ja, zum Corran Horn des Kanons. Nach dem Motto, er hat keine Ahnung, wie Telekinese funktioniert, aber der ganze Rest funktioniert ganz gut. Das war ja der Witz bei Corran Horn immer. Corran Horn konnte ja absolut keine Telekinese immer.
Ach so, okay.
Der kann den ganzen anderen Kram kann er in Perfektion, aber er kann keine Telekinese.
Ja, aber grundsätzlich hat mir der Kampfstil relativ gut gefallen, auch wenn ich den Kampf in der ersten Folge nur wirklich nicht gut fand. Aber alles andere, was sie so dann noch auf den Bildschirm gebracht hat, fand ich eigentlich ziemlich gut. Auch die Kombination zwischen Lichtschwert und Blaster und so weiter. Und gerade da konnte ich auch in der letzten Folge jetzt durchaus etwas mehr mitgehen, als ich bei den Thrawn-Szenen mitgehen konnte, weil ich auch so, wo dann Ahsoka zu Sabine gerufen hat, Blaster, da hatte ich das auch schon quasi gerade ausgesprochen, ja, jetzt Blaster einsetzen, ja, und passte schon ganz gut, fand ich.
Aber wie gesagt, also Sabine zeigt einfach auch nicht den nötigen Respekt auch für Jedi, muss man auch so sagen, also sie ist einfach viel zu lässig, viel zu undiszipliniert auch. Das kennt man einfach vom klassischen Jedi nicht.
Da kennen wir noch andere, du.
Oh, da kennen wir ganz andere, ja. Also wir reden ja jetzt von Jedi des neuen Ordens, auch wenn er noch nicht so etabliert ist, wie wir das aus dem, obwohl, nee, da ist ja noch später sogar, ne?
Was, im EU?
Aber da gab es ja noch deutlich, deutlich exzentrische Leute. Streen zum Beispiel, ja.
Der war exzentrisch?
Ja, doch.
Streen war doch gefühlter Buchhalter, oder?
Nee, der hat doch alles repariert und so weiter. Dem seine Machtfähigkeiten waren doch eher in dieser technologischen Ecke angesiedelt.
Morichro?
Nee, nicht Morichro, nein.
Michudero ist das Ding, ja.
Ja, Michudero. Auch das nicht so richtig, aber ja.
In Kotor hast du ja auch Begleiter praktisch, die auch massiv werden können.
Die können alle, bis auf Hanhaar, ja.
Ich glaube, in Kotor 2, ich glaube, der Pilot, ich glaube, Etten Rand hieß der, ne?
Ja, ja, richtig.
Auch ein richtige Nervensäge, auch ein Grießkram, aber trotzdem kann irgendwie ein Jedi werden. Grundsätzlich kein Problem mit, aber irgendwie, bei der Sabine fühlt sich einfach nicht richtig an. Ich weiß nicht, wann es liegt, also kann es auch nicht beschreiben, aber irgendwie, es fühlt sich einfach nicht richtig an, ja.
Ja, weiß ich nicht. Also, ich kenne ja einige Leute, die da sehr überzeugt von sind. Also, hi Michelle. Ja, also Michelle findet's gut, hat sie mir heute auch nochmal geschrieben. Ich bin, wie gesagt, der Meinung, dass sie mehr strugglen sollte mit der Macht, wie es ja auch bisher in der Staffel eher gezeigt wurde.
Wie es auch Luke getan hat zum Beispiel.
Ja, ne? Genau. Und ich hoffe einfach, dass sich das dann im Fortgang noch ein bisschen zeigen wird, dass es so jetzt ein Zwischenhoch war, jetzt mit Adrenalin des Kampfes und ich muss meinem Kumpel Ezra helfen, da auf das Schiff zu kommen und dass sie jetzt dann im Fortgang wieder so ein bisschen mehr Probleme hat, die Macht auch einzusetzen. Ja.
Man muss trotzdem sagen, also sie auch einen Schutz nehmen, sie macht schon mal besser als Rey oder ist besser geschrieben als Rey.
Ja, das stimmt. Gut.
Das ist aber keine Kunst.
Dann lass uns mal gucken, wen haben wir noch? Hu Yang, toller Charakter. Ich mag den sehr gerne. Auch diesmal jetzt in der letzten Folge die Szene da in dem Lichtschwertlabor, wo Ezra sein neues Lichtschwert zusammenbaut, fand ich echt schön, ja. Es zeigt einfach so einen gewissen Respekt vor dem, was eben bisher so gelaufen ist in Star Wars schon.
Aber by the way, David Tennant ist jetzt schon wieder Doctor Who, oder was? Gerade vorhin gelesen.
Ja, richtig. David Tennant kehrt dieses Jahr noch einmal als Doctor Who zurück, genau, bevor er dann an in Shuttigatwa übergibt, ja.
Ist da eigentlich John Bishop als Begleiter dabei?
Nee.
Schade.
Nein, es wird Catherine Tate als Donna Noble sein. Die große Reunion. Der 10. beziehungsweise jetzt der 14. Doktor und Donna Noble noch einmal. Das wird dann sozusagen die Beendigung dieser Storyline sein, denke ich mal.
Gab es schon mal, dass jemand den Doktor doppelt gespielt hat?
Jein. Also es gab immer wieder Cameo-Auftritte von älteren Doktoren, die dann eben in den Specials aufgetreten sind, wie zum Beispiel...
Aber ich meine sowas wie der dritte ist der 7. noch.
Nee, das gab's noch nicht, aber im 50-Jahres-Special wurde ja schon mal angedeutet, weil da ja Tom Baker auftauchte als Kurator und der sagte, ah, das Gesicht kenne ich doch irgendwie, ja, ich bin alt geworden und die alten Klassiker, die gucke ich mir nochmal an sozusagen, also im Sinne von die alten Gesichter, die er hatte, ne? Das wurde da ja schon mal angeteasert und von daher ist es jetzt nicht wirklich überraschend, dass, aber mal gucken, die Story kommt ja bald erst, ich glaube in ist nicht irgendwie im November oder so, ist es doch soweit, dass dann das Special gesendet wird. Ja. Gucken wir mal. Aber ja, das macht es eben nochmal umso schöner, dass eben Hu Yang von David Tennant gespielt und gesprochen wird. Und das hat mir als Fan, das hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt, des Doktors macht es dann umso mehr Spaß, dass David Tennant dann auch eben, es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis sagen durfte.
Ein kleiner Funfact, by the way. Es wurde mittlerweile geklärt, wie Hu Yang zum Orden kam.
In einer blauen Box, ja.
Genau.
Der Doktor hat Hu Yang zum Orden gebracht, richtig, ja.
Hm.
Ach, schön, ja.
Kam irgendwann vor 1000 Generationen in einer blauen Kiste an.
Hm. Der Kreis schließt sich.
Der Kreis schließt sich.
Hm.
Ja. Ja, und einerseits, dass er eben diesen ikonischen Satz in Universe sagen durfte, wo man sicherlich gespaltener Meinung sagen kann, ich fand's schön, ich hatte leichte Gänsehaut, als das gesagt wurde. Und dann aber auch noch eben diese tiefe Resignation und Trauer, wo er da eben an diesem Abgrund steht, nachdem Ahsoka da runtergefallen war und Sabine von Morgan und Baylan entführt worden war und sagte, ja, sie hören nie auf mich. Das war eben genauso wie bei Doctor Who auch, ja, wenn er halt sagt, hier, mach das und das nicht und die machen es trotzdem und das ist dann halt immer das böse Ende, was dann wartet, ja.
Ich würde sagen, der Hu Yang ist einfach so ein Druide, den möchte man einfach mal
kribbeln. Ja, das stimmt.
Oh, wie süß.
Ist so. Der ist so einer.
Ja, aber war halt wirklich so Comic Relief, ne, dieser Sidekick-Charakter, den man ja aus Star Wars eben kennt und der in manchen anderen Produktionen bisher so gefehlt hat, ja. Und selbst Chopper, der ja als pöbelnder Droide bekannt ist, kann das eben nicht ganz so ausfüllen.
Bin ich echt der Einzige, den Chopper schon immer auf die Nerven gegangen ist?
Nein.
Ja, ich habe ja Rebels nicht geguckt, von daher kann ich es ja nicht sagen.
Oh doch, ich bin bei dir, Max.
Das Ding hat mich von Anfang bis Ende nur genervt. Also. So übel.
Ja.
Ja, wie gesagt, deshalb habe ich es auch als pöbelnder Droide beschrieben. Na gut, ja, Hu Yang, wirklich ein Lichtblick dieses Ganzen und das Schiff. Ahsoka hat es ja auch heute gesagt, das Schiff ist älter, als sie beim Orden gewesen ist. Von daher denke ich mal, dass es auch schon einige Jahrhunderte auf dem Buckel hat, oder?
Finde ich aber interessant, weil diese Sektschattels, die kamen eigentlich erst während der Clone Wars dazu.
Hm. Ja, echt?
Mhm.
Aber sie hat ja gesagt, er fliegt dieses Shuttle schon länger, als sie beim Orden ist, hat sie in der Folge gesagt.
Dabei war er doch eigentlich auf der, wie hieß das Ding? Ah, wie heißt die Teilnahme? Warte kurz. Ah, da. Ja, ja, auf der Feuertaufe, genau.
Crucible?
Ja, genau.
Hm, hm. Ja.
Hm. Eine Paladin-Klasse-Korvette.
Naja, keine Ahnung, vielleicht hat er mehrere Schiffe gehabt.
Ja. Großgrundbesitzer.
So. Jetzt noch mal eine Frage an euch. Euer Highlight und euer Lowlight in der Serie.
Ja, eindeutig die 5. Folge mit Anakin Skywalker. Also ich fand diese...
Und im Rückblick auf Geonosis.
Ja, ich, ne? Ja, und Teth und so weiter.
Das heißt Geonosis, hallo?
Geonozid, ja.
Ruhe.
Also ich fand diese Darstellung von Anakin ganz, ganz stark. Mir hat es einfach Spaß gemacht, Hayden in der Rolle zu sehen. Und der Lichtschwertkampf mit Ahsoka in der World Between Worlds, der war schon erste Sahne. Also da hat sich mein Herz gefreut.
Also verstehe mich nicht falsch, ich fand das schön und gut, aber ich fand es irgendwie nutzlos.
Nein, es war nicht
nutzlos. Es war schön, aber es war nutzlos.
Nee, also es,
finde ich nicht.
Es hat ja den Wandel auch in Ahsoka eben in Gang gesetzt, weil sie ja vorher.
Der innere Kampf praktisch ums Überleben.
Ja, genau, richtig.
Die eigene Motivation. rauszukommen aus dem...
Ja, und eben dieses Hadern mit ihrem Schicksal und mit dem, was aus Anakin geworden ist und wie das Ganze mit dem Imperium gelaufen ist, das hat sie ja, man hat es ja gefühlt, ja, dass sie das eben auf ihren Schultern trug. Es war ja, glaube ich, sogar auch in Rebels in den Folgen schon, wo sie vorkam, dass sie da eben diese Bürde zu tragen hatte, und das hat man ja am Anfang auch in der Darstellung von Ahsoka gemerkt, wo ja alle gesagt, das ist doch nie die Ahsoka, die wir aus The Clone Wars kennen, ne? Und das hat man dann ja gemerkt am Ende der Folge auch schon, wo sie dann eben sich in die weißen Roben ikonisch schmeißt, ja, Ahsoka die Weiße, ne? Und dann eben auch sofort anfängt, mit Huyang ein bisschen zu scherzen, ja, und das setzt sich dann ja auch fort. Also von daher, man merkt ihre innere Ausgeglichenheit danach und dass sie eben nicht mehr, ich muss das jetzt unbedingt, und vielleicht führt mich die Macht dahin, wo ich sein muss. Also deshalb denke ich schon, dass es eine sehr wichtige Funktion hatte, und wenn es nur dafür da war, Anakin nochmal zu rehabilitieren in den Augen der Zuschauer.
Kann ich mich echt nur anschließen, also unnötig war es auf keinen Fall. Es gab einen Grund dafür, also weiß jetzt nicht, wie du es sehen kannst.
Ich weiß nicht, aber warum man dem eine ganze Folge widmen musste. Also
ich hätte dem sogar noch mehr Zeit gewidmet. Cool. Also wenn ich mir aussuchen dürfte, dann mehr von Hayden Christensen. Ja, also
war viel zu wenig.
Also
ja.
Nee, absolut nichts gegen die Szenen, also aber absolut nicht. Aber ich weiß es nicht. Also
das ist eine subjektive Wahrnehmung. Das ist okay.
Es saß am falschen Ende, fand ich.
Ja, ich weiß nicht. Also wir haben ja auch schon mehrfach bemängelt, dass manche Serien so ein bisschen an ihrer Stringenz kranken. Ja, das hatten wir bei Kenobi, ja, dass das so mehr anhatte. Wir hatten es bei der Mandalorian-Staffel ja ganz stark, dass wir eben festgestellt haben, dass da zu viel in einer Staffel stattfand, was nicht mit dem Mainplot zu tun hat und was der Story nicht so zuträglich war. Siehe die Sache mit Dr. Pershing oder mit der Plasier 15 Welt da, obwohl die Folge an sich toll war und sicherlich auch dieses Amnestieprogramm ein super Plot ist, aber es lenkt halt ab, und das war jetzt bei Ahsoka nicht so stark, und ich fand auch, dass es hier im Gegensatz, was du jetzt meintest, dass es hier Sinn hatte, auch so eingesetzt zu werden. Da fand ich tatsächlich eher die Szenen mit der Neuen Republik störend, weil die halt nicht nur inkompetent und unsympathisch sind offensichtlich. Ich will mich jetzt nicht schon wieder darüber auslassen. In der vorletzten Folge war es ja auch so, bei dieser Anhörung von Hera, wo dann ja C-3PO auftauchte, der auch tatsächlich von Anthony Daniels gespielt wurde in der Szene, ja. Wo man einfach fragt, das kann doch nicht sein, ja, dass die Neue Republik, ja genau, habt ihr Lack gesoffen, ja, dass ihr erstens diesen dämlichen Xiono da marodieren lasst, dass Mon Mothma als Kanzlerin nicht ein Machtwort spricht, dass, ich meine, ne, warum Leia jetzt nicht da saß, ist klar, out of universe, klar natürlich, aber normalerweise hätte sie da sitzen müssen als Vorsitzende des Militärausschusses und einfach sagen müssen, ey Leute, wir sollen die Neue Republik verteidigen.
Was soll denn das?
Ja, und jetzt hört auf, meine Leute hier fälschlicherweise anzuklagen oder ja, irgendwie vors Kriegsgericht stellen zu wollen, wie der ja da sagte. Und ja, also es ist völlige Inkompetenz. Ja, und Jan hat es ja auch schon mehrfach gesagt zu verschiedenen Gelegenheiten, also geschrieben.
Es hat was Reales.
Ja, es hat einerseits natürlich einen Anklänge an Realität. Ja, Don't Look Up und so weiter, das kennen wir ja jetzt zu Genüge. Und auf der anderen Seite eben auch, wenn die Neue Republik so jetzt schon agiert, dann hat es auch verdient, von der First Order weggefegt zu werden. Also,
oh ja.
Aber es ist halt noch über 20 Jahre in der Zukunft.
Aber dass sie es so einfach macht, das ist ja wirklich,
ja,
ist so einfach. Ist schon wieder so einfach.
Ja, also, mir auch. Keine Ahnung. Ich fand das auch mit den schwächsten Teil. Ich fand Hera gut. Ich fand Carson Teva finde ich ja super. Aber dass man die Neue Republik so inkompetent darstellt und die Senatoren kurz nach Endor so dämlich. Also boah, nee. Kann ich gar nicht mit, ja. Und das erinnert mich wieder, gibt mir immer diese Bad Sequel Vibes. Also, das will ich überhaupt nicht, ja. Dann lieber mehr Macht.
Ist doch was Schönes.
Wir hatten uns ja schon über das Pacing ein wenig ausgelassen.
Ja.
Ich hätte da eigentlich einen relativ versöhnlichen Vorschlag für dieses ganze Zeug.
Ja, bitte?
Warum macht man nicht einfach eine, von mir aus anderthalb oder zwei, alle zwei Jahre kommende lange Serie mit langen Staffeln? So, keine Ahnung, Tales from the New Republic, oder hast du nicht gesehen?
A la Stargate, oder?
Dann verzeihe ich diese Nebenplots. dann kann ich dir absolut verzeihen. Dann kannst du dir auch, einfach stringent erzählen. Dann machst du einfach eine Folge, die, oder zwei, ein, zwei, drei Folgen, die halt nur mit Pershing als Hauptcharakter irgendwie sind. Dann machst du dann wieder zwei, drei Folgen, die halt nur Politik in der Neuen Republik sind.
Ja, oder du müsstest ja noch nicht mal, so eine Serie machen. Du könntest ja auch einfach sagen, wir bringen jetzt irgendwie so diese Freiheit, die sich zum Beispiel Doctor Who nimmt, ja. Wir bringen einfach Specials raus und dann bringen wir wieder eine Serie raus und dann bringen wir wieder nur Specials raus oder so. Das könnte man ja wirklich auch so durchziehen, dass man dann eben wirklich, auch wie bei Geschichten der Jedi, eben verschiedene Plots bedient, die dann auch möglicherweise parallel laufen oder eben nicht und oder aufeinander aufbauen. Also da gibt's ja jede Möglichkeit, das so zu machen, ja.
Das Geile bei Tales of the Jedi oder From the Jedi.
Tales of the Jedi, ja. Also Geschichten der Jedi, ja.
Genau. Das Geile war ja, dass man bereits einen Plot kannte und der, mit dem ich auch aufgewachsen bin, der für mich ja schon sehr, sehr aufregend ist. Und dazu einfach mal einen Hintergrund zu haben und zu wissen, was passieren wird, das war wirklich das Geile dran an dieser Serie, dass man wirklich gefühlt hat, okay, so ist Dooku zum Fall gekommen und diese Rolle hatte Mace Windu zum Beispiel drin. Das war halt wirklich, wirklich intriguing, wenn man so.
Obwohl die Dooku-Stories teilweise etwas weird waren, fand ich. Also
fand ich nicht, fand
ich überhaupt nicht. Aber ich hatte es ja damals schon gesagt, als wir drüber gesprochen haben, Max, du erinnerst dich bestimmt, dass ich gerade die Geschichte mit Yaddle ziemlich schwach fand. Also dass Dooku Yaddle tötet, war schon nicht so toll.
Ich fand Yaddles Tod immer so viel geiler.
Ja, eben. Ja, also da hatte der einen Sinn. Also ne, du hast gerade dich über die Sinnhaftigkeit von Anakin da beschwert. Ja, also ich fand diese Sinnhaftigkeit des Todes von Yaddle einfach völlig nichtssagend. Also sie war halt nicht da.
Du hast halt einen Vergleich zum EU.
Ja, ja, genau.
Wenn du ihn nicht hast, dann ist was anderes.
Aber weißt du, wie Yaddle im EU stirbt?
Nee.
Erzähl's ihm kurz.
Sie schmeißt sich auf eine zu explodieren drohende Virenbombe und schließt die mit Hilfe der Macht quasi die Detonation ein und stirbt halt dabei dann, während sie gerade den Planeten davor schützt, ausgerottet zu werden.
Ja, die Serie hat halt uns nochmal mehr auf diese Ahsoka-Serie vorbereitet, aber sonst.
Vor allem die letzte Folge dann.
Ja.
Staffel 2 kommt bald.
Ja.
Juhu.
Schön.
Welche Staffel 2?
Von Tales of Jedi.
Ja, richtig. Geschichten.
Achso, juhu.
Ja, ich denke, das wird sich dann den Geschichten widmen, die Ahsoka zwischen Rebels und der Ahsoka-Serie erlebt hat und wo sie dann in Mando aufgetaucht ist.
Kann gut sein. By the way, die ganzen Veröffentlichungsdaten von den künftigen Star Wars-Serien sind alle sehr, sehr unklar derzeit.
Ja, natürlich, wegen Autoren und Schauspielerstreik.
Ursprünglich war es eigentlich angedacht, dass The Acolyte jetzt im Oktober kommt. Das ist natürlich nicht mehr zu halten.
Natürlich nicht.
Dann sollte plötzlich Skeleton Crew im November kommen.
Auch nicht zu halten.
Jetzt sieht es wohl so aus, als wäre The Acolyte wieder früher dran. Irgendwann nächstes Jahr im März oder so. Hm. Also.
Gut.
Ja.
Aber noch zu meiner abschließenden Frage zurückzukommen, die Michael ja schon schön beantwortet hat, der ich mich auch anschließen kann. Max, was war denn deine Highlight?
Ach, ich fand die Wagenburg ganz cool. ist halt so. Dieser Kampf mit der Wagenburg da.
Doch, das ja, cool. Ja, doch. Wie fandst du, dass Ezra mit der Macht gekämpft hat da?
Ja, ist ein bisschen Space Jesus-mäßig, aber I love it. Aber naja, kann ich akzeptieren. Hat mich jetzt nicht so groß gestört. Ich meine, gab es auch andere, die sowas getrieben haben. Und ich meine, er hatte jetzt 10 Jahre Zeit, um sich zu besinnen. Also.
Ja, ja, richtig. Ja, gab es sonst noch irgendwas, was dir noch gut gefallen hat?
Ich fand die Live-Action-Purgles ganz süß.
Ja, ja. Genau, die wurden ihrem Wahlcharakter sehr gerecht.
Mhm. Nicht zu vergessen, dass wir unsere allseits beliebte Kategorie Tierfriedhöfe jetzt wieder ein wenig mehr
finden dürfen. Oh ja, natürlich. Ja, das war wieder mal da. Gut. Ich glaube, wir haben so ziemlich alle wichtigen Punkte angesprochen, außer ihr habt jetzt noch irgendwas ganz Besonderes. Aber Michi, du musst jetzt erstmal selber noch sagen, was war denn dein Highlight?
Tja, das hast du mir jetzt leider vorweggenommen. Ich fand es auch ganz cool, dass der Anakin, Hayden Christensen, noch wieder zurückgekehrt ist. Vor allem, der sah jetzt gar nicht mal so alt aus wie ein Kenobi, wo da die eine Rückblende da war.
Na gut, der wurde auch gedeaged. Naja.
Ach, wurde er?
Das war De-Aging, aber ich fand, das sah jetzt nicht so mega gut aus.
Naja, in der ersten, also am Ende der vierten Folge, da sah er echt etwas komisch aus, aber das hatten sie dann in der fünften Folge anscheinend in den Griff gekriegt.
Wie gesagt, also einfach die ganze Folge einfach super gemacht, vor allem, dass die Temuera Morris noch zurückbekommen haben als Synchronsprecher für Rex. Auch super. Hat mir auch sehr gefallen, ist unterhaltsam. Hat einen sehr an Clone Wars zurückerinnert und genau das ist eigentlich das, was man ja auch als Kind geliebt hat und ja, ja, das haben wir wieder ein bisschen zurückgeschenkt bekommen.
Du hast die Sachen ja auch auf Englisch geguckt, hast du ja gesagt.
Genau.
Auch Rebels und Clone Wars?
Yep. Also Clone Wars jetzt nicht, Clone Wars nicht.
Achso, okay.
Weil es war wirklich noch in der Kindheit, aber...
Du kannst Ahsoka schon auf Englisch, oder? Also die Stimme von Ahsoka auf Englisch, ne?
Ja, aus Mandalorian halt dann.
Ja, also Ashley Eckstein.
Achso, die ja, aus Rebels dann praktisch.
Genau. Ja, ja, genau. Und wie war jetzt so dann der Übergang zu Rosario Dawson?
Ja, ist halt eine erwachsenere Version. Es ist eine bisschen gewöhnungsbedürftige Version. Vielleicht auch eine, die ein bisschen gezeichneter ist.
Ich meine jetzt nicht visuell, ich meine jetzt stimmlich.
Meine ich ja. Das merkst du an der Stimme, ja. Mhm. Gezeichneter halt, auch gealtert. Aber es passt halt alles zusammen. Das macht schon alles Sinn, deswegen... Dann kann man schon zurecht, glaube ich. Von daher eigentlich ziemlich gelungen auch. Genau.
Ja, im Deutschen hatten wir den Umbruch ja nicht, weil Ahsoka wird ja nach wie vor von Josephine Schmidt gesprochen.
Ach so, okay. Mhm. Ja gut. Deswegen ist es ja im Englischen umso besser, dass du da wirklich den Übergang hast.
Ah ja.
Und natürlich, eine andere Favorite Scene war die erste Szene, mit der die Serie auch eröffnet wurde. Mit dem epischen Hallway der beiden dunklen Jedi. Das muss natürlich immer sein.
Und dem Suizid-Druiden.
Der Suizid-Druide.
Und dem auch, genau. Also wie gesagt, die zwei
Momente. Fandest du nicht auch, dass das total Episode 1 gechannelt hat, wo
auf jeden Fall
Qui-Gon und Obi-Wan auf dem Handelsföderationsschiff ankamen?
Auf jeden Fall, deswegen hat es mir auch so gefallen. Aber ja.
Achso, okay, ja.
Genau.
Mhm. Okay, ja, also unser Fazit scheint ja durchaus auf der positiven Seite gelandet zu sein, auch wenn wir wieder über mangelnde Handlungsdichte geklagt haben, sag ich mal. Max, würdest du das auch so sehen?
Ja, also ich weiß nicht, wieso schaffen die es denn nicht, mal eine stringente Handlung zu erzählen?
Und interessante Feinde zu erzählen, ja.
Da sitzen doch kluge Leute.
Und Feinde zu verheizen vor allem.
Ja, richtig. Also ich hoffe einfach, dass sie es irgendwie mit dem Feedback, was jetzt vielleicht auch reinkommt zu der ersten Staffel, hinkriegen, den Thrawn wirklich so bedrohlich zu machen, wie wir es eigentlich gewohnt sind und wie wir es erwartet haben. Weil bisher ist, glaube ich, Thrawn der größte Schwachpunkt an der Serie, für mich zumindest. Und was das Imperium, beziehungsweise was seine Sturmtruppen da gezeigt haben. Und ja, ganz groß halt Hu Yang. Ezra sicherlich auch mit auf der Top-Seite. Ahsoka entwickelt sich noch positiv, finde ich. Und natürlich eben, weil es, wie ich ja eben schon mal sagte, die unbekannte Größe ist, Shin und Baylan, die natürlich als Charaktere, die man eben noch nicht kennt und noch nicht weiß, wo es bei denen hingeht. Und das macht sie eben interessant. Und dann
und auch nicht wirklich besser kennt. Das macht Staffel zwei dann besser. Schauen wir.
Genau. Genau, deshalb wünsche ich mir einfach da, dass es da weitergeht. Ja. Genau. Und die Nachtschwestern, ja, also ich weiß nicht.
Nekromantie.
Ja, das gefällt mir alles gar nicht so. Aber was mich halt so ein bisschen stört, wenn wir jetzt die Nachtschwestern, die wir aus The Clone Wars und Ahsoka kennen, als eine Fraktion der Nachtschwestern oder der Datomir-Hexen begreifen, so wie es im EU halt ist, ne, dass eben da auch die freundlichen Datomir-Hexen noch gibt und so weiter, dann ist das ja okay. Aber wenn ich jetzt diese ganze Kultur in dieser Ecke sehen muss, dann weiß ich nicht, gefällt mir irgendwie nicht. Ist irgendwie nicht so das, was ich mir darunter vorstelle. Und auch diese Säuberung von Datomir, was da unter dem Imperator wohl noch gewesen ist oder so. Ne, ist alles.
Nee, die Säuberung gab es doch schon unter Dooku.
Ach so, echt? Ach ja, richtig, genau.
Das war Clone Wars.
Ja, genau. Die Säuberung von Datomir unter Dooku, ja.
Nee, was wir noch aus der Serie mitnehmen? Ganz offensichtlich stammen Zabraks aus einer fernen Galaxie.
Nein, tun sie nicht. Ich habe das übrigens nochmal gecheckt, weil du mir das letztens schon mal gesagt hattest. Nein, es gibt ja immer noch die iridonischen Zabraks. Das sind halt die mit den etwas runderen Hörnern. Ja, und dann gibt es eben eine Subspezies. Genau. Ja, genau, richtig, Arkenkular und Iskoth und so weiter. Und dann gibt es eben eine Subspezies, die von den Datomir-Hexen eben nach Datomir entführt wurden. Wobei die Datomir-Hexen, also die Nachtschwestern, offenbar Zabrak-Frauen sind. Also die Original. Genau.
Und das ist es ja.
Richtig.
Ja, genau.
Aber es gibt eben auch, Morgan Elsbeth ist ja ein Mensch, es gibt auch menschliche Nachtschwestern.
Ja, es gibt auch die eine, die in hier Jedi-Dings da.
Hm, ja, genau.
Jedi Fallen Order, ja, genau.
Vorkommt.
Und ist nicht Asajj Ventress auch eine.
Nein, die sind Sabrok.
Wie auch immer.
Die ist das, im Kanon Sabrok.
Das nervt mich noch immer kolossal. Eine ganze Spezies wurde nach Asajj Ventress erschaffen.
Und dann wieder ausgerottet.
Und dann ist sie keine davon. Boah, meine Güte.
Hilft ja nix.
Ja, ja. Ein bisschen Schwund ist immer.
Gut. Ich glaube, es ist ein guter Abschluss für die Folge.
Ja, ich glaube auch, ein bisschen Schwund ist immer, können wir auch sagen. Ja, bei Thrawn war auch ein bisschen Schwund, ja, bei den Steinmenschen war ein bisschen, ja, richtig, ein bisschen Schwund ist immer, ja, das überlege ich mir, ja, ist gut, ja, können wir mal. Ja, passt schon, ja. So, ja, da wir uns ja jetzt hier schon einmal über Ahsoka ausgelassen haben, vielleicht haben wir da bald nochmal etwas für euch, in welchem Format und wie auch immer das stattfinden wird, weiß ich noch nicht, aber es könnte sein, dass wir uns nochmal in etwas größere Runde zusammensetzen und ein bisschen über Ahsoka und was darüber hinausgeht quatschen werden. Ja.
Ich finde übrigens, langsam bräuchte Michi mal einen Dummelk-Avatar.
Ja, also ich muss gerne mal noch mit Lien sprechen. Ich brauche für die ein oder anderen Leute noch ein paar Dummelk-Avatare, von daher, das kriegen wir sicherlich hin, ja.
Es wird Zeit.
Kriegen wir.
Mhm. Vor allem auch für unsere Show, nicht Show, aber für unsere Moderationen.
Ja, genau. Mhm. Genau, die Comic-Con in Stuttgart wirft ihre Schatten voraus und da müssen wir jetzt in den nächsten paar Wochen noch selber ein bisschen Schatten ranklotzen, weil es sind ja auch nur noch etwas mehr als 8 Wochen bis zu diesem Termin, ja, am 2. Adventswochenende. Mhm. Und ja, wir freuen uns drauf.
Hoffentlich wird's besinnlich.
Ja. Achso, eine Sache, die wir noch auf jeden Fall gerade sagen können. Gestern Abend ist auch die Charity-Aktion von Last Week Tonight, der German Best Yavin und den Mandos zu Ende gegangen für die DLFH, also die Deutsche Leukämie-Forschungshilfe. Und da sind insgesamt 4.444 Euro zusammengekommen. Applaus, Applaus.
Was ein Betrag.
Yay. Ja.
Genau, den Rest, der noch fehlte, den hat Nessie zugesagt, da noch draufzulegen, ja, damit es eben diese Schnapszahl wird, ja. Ja, sehr toll.
Imagine, es wären 666 gewesen.
Ja, wäre Star Wars akkurater gewesen, aber stimmt, ja. Mal gucken, vielleicht können wir ja nächstes Jahr auch ein bisschen was dazu beitragen. Es wurden einige sehr coole Star Wars Bundles oder Autogramm-Bundles und so weiter versteigert aus verschiedenen Bereichen. Es war es von Indiana Jones dabei, es waren Autogramme von diversen Schauspielern dabei, aber auch als selbstgemachte Props und so weiter, ein Gong-Droide, eine Revan-Maske, ein Westar-Blaster aus The Mandalorian, die eben von den Kostümclubs selber hergestellt wurden. Also schon echt cooles Zeug. Guckt mal auf der Seite von Last Geek Tonight, da kann man das noch einsehen. Und mal schauen, vielleicht können wir ja nächstes Jahr auch was dazu beitragen. Für den guten Zweck sind wir ja immer am Start.
Aber ich finde, wir brauchen eigentlich noch Empfehlungen.
Empfehlungen, ja. Ich empfehle Foundation, habe ich ja eben schon mal angedeutet. Das ist ja eine Serie, die auf dem Foundation-Zyklus von Isaac Asimov basiert und eben von dieser Kerntrilogie an Büchern sozusagen erzählt, die da jetzt in eine Serie gegossen wurden. Mit Lee Pace als Imperator, mit Sascha Rotermund als Synchronsprecher. Also da habe ich mich auch schon wieder sehr gefreut. Ja, auf jeden Fall finde ich sehr spannend. High-Class Science Fantasy sozusagen, so hat es Christian zumindest beschrieben. Und danke für die Empfehlung, kann ich nur sagen. Ich möchte die Empfehlung auch weitergeben.
Gut.
Hm.
Gut, gut, gut.
Michi.
Ja. Was gibt's?
Empfehlen Sie.
Was kann ich denn empfehlen?
Was guckst du, liest du, spielst du gerade?
Was gucke ich, lese ich, spiele ich gerade? Der Max hat mir jetzt so einen Revan-Roman mitgegeben, den ich mir mal jetzt die Tage durchlesen möchte. Vielleicht kann Max mehr dazu sagen. Vielleicht hast du es schon gelesen.
Nein, ich habe ihn noch nicht fertig gelesen.
Wieso nicht?
Das ja, gut. Ich hatte mich eigentlich sehr drauf gefreut damals, aber ich habe es dann irgendwie nicht übers Herz gebracht.
Was?
Weil ich dann gehört habe, wie der mit der Verbannten umgeht.
Du meinst mit Metra Surik?
Mit Metra Surik, ja.
Aus Kotor 2.
Ja, richtig.
Auf jeden Fall, das werde ich mir jetzt zu Herzen legen. Videospielmäßig, wenn ich mir eine gute Grafikkarte mal zulege, auch Jedi Fallen Order 2 nachholen.
Oh ja, das muss ich auch mal noch nachholen.
Ja, da hält mein PC gerade nicht so wirklich mit von der Grafikkarte, ja. Aber das wird schon.
Gut, gut. Max?
Ja, ganz klar, The Creator.
Oh ja, da müssen wir, glaube ich, auch mal noch.
Ein Science-Fiction-Film vom Rogue One-Regisseur Gareth Edwards.
Kannst du eine Extra-Folge machen lassen.
Ist so ein schöner Film.
Ja, richtig, da müssen wir sicherlich auch noch kurz drüber sprechen. Da geht es doch auch um...
So ein schöner Film, ich sag's euch.
Geht's da nicht auch um Wissenschaft, Science-Fiction oder so?
Ja, nee, das geht um den Kampf KI gegen Menschen. Das wird ja so, dass die Sci-Fi. KI die Guten sind.
Ah, okay. Oh, interessanter Spin, ja. Interessiert mich. Das, was ich davon bisher gesehen habe, klang positiv in der Bewertung.
Und dieser Film sieht so extremst gut aus.
Mm. Ja.
Vor allem für das Budget. Also, du musst überlegen, der Film hatte weniger Budget als die Ahsoka-Serie.
Oh, okay. Na dann. Ja, aber da hat sich Ahsoka ja nicht lumpen lassen. Es sah ja alles sehr wertig aus.
Ne? Ja, und Gareth Edwards hatte zuerst einen 5-Stunden-Cut.
Und wie lange ist der Film im Endeffekt?
2 Stunden 20 oder so.
Dann hoffen wir mal auf den Director's Cut. War der nicht von Blade Runner auch irgendwie mehrere Stunden lang oder so?
Nee. Ich glaube, das war es nicht. Ich glaube, da hat es immer unterschiedliche Versionen gehabt. Und zwar einmal, glaube ich, mit Overlay Voices, also praktisch, dass Harrison Ford eine Kommentare abgegeben hat. Aber ich glaube, wirklich länger. Ich glaube, da gab es mal ein paar Szenen mehr und weniger. Aber wirklich länger, kann es jetzt nicht sagen. War es vielleicht 10, 20 Minuten vielleicht.
Nolan Batmans waren doch auch irgendwie so da, oder?
Ich glaube, Episode 3.
Ich weiß gar nicht mehr.
Episode 3, Rache der Sith, hatte ja, glaube ich, ein 4-Stunden Videomaterial.
Nee, die Anfangsszene hätte schon über eine Stunde dauern sollen.
Ja, genau. Genau,
also die Staffelchoros sind über eine Stunde dauern sollen schon.
Ich habe letztens noch einmal das Intro von dieser Szene gesehen, wo die einfach mit ihren Raumjägern da in die Schlacht eintauschen und das ist so eine geile Szene. Ah.
Kann man sich immer wieder geben.
Oh ja, Musik und diese, toll, es sieht einfach, es ist...
Einfach die Kindheit.
Nee, nix Kindheit, das ist mein
Buch in Star Wars. Ich spreche jetzt für mich.
Ja, ach ja. Nee, gut. Okay, dann können wir es ja an dieser Stelle mal beenden. Wir haben jetzt Foundation. Was hattest du noch?
Ein Revan-Roman, glaube ich.
Ah ja, richtig. Genau. Foundation, der Revan-Roman und The Creator. Das ist ja mal ein Konglomerat an Sachen. Wundervoll.
Mhm.
Damit beschließen wir das Ganze und mal gucken, wie viel im Schnitt noch übrig bleibt.
So schaut's aus.
Genau. So, Michi, danke fürs Dasein. Max, schön, dass du auch endlich wieder da bist. Ja, du wurdest schon vermisst, ja.
Schön, schön ein bekanntes Gesicht zu sehen.
Eine bekannte Stimme zu hören in dem Fall, ja.
Der gesichtslose Max.
Und ich freue mich schon darauf, wenn wir alle wieder zusammen Party machen können. Hoffentlich dann in Stuttgart.
Party.
Yeah.
Party. Dann hau mal Robert an.
Ja.
Robert.
Wir werden wahrscheinlich diese Tage bald mit ihm sprechen. Gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis bald.
Bis bald. Adios.
Hauen Sie nahe.
Rein Römern, ne?
Auch das.
Bis dahin.
Hauen Sie nahe.